Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermaus, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos mit dem Mitch und
dem Ant.
Genau. Oder sollte ich lieber sagen, unserem Inhalt von heute gemäß, sollte ich lieber sagen, Pottermaus Sanctus Eternum. Kyrie
eleison. Da bist du aber schon tief drin im dunklen Wald.
Du. Im dunklen Wald, genau. Das ist vielleicht doch ein bisschen sehr pathetisch, aber naja, es geht ja alles noch eine Nummer drüber.
Ja. Da haben sie ja nie zurückgeschreckt vor Pathos, ne?
Nee, genau. Also wir reden nachher über dieses neue Album von Muse und wir fragen uns, finden wir das Wow-Signal, finden wir es eher Wow oder finden wir es eher Mau? Oh, boah, guck mal, das habe ich mir gerade ganz spontan ausgedacht. Ist das nicht cool?
Nice
to have.
Schön.
So, wie geht's weiter? Achso, wir machen.
Ja, wir sind erstmal wieder da, ne? Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder hier. Dass ihr noch uns in eurem Podcatcher oder Podcast-App, wie man heute sagt, noch habt. Jetzt haben wir 2 Monate nicht gesendet, Mitch.
Und echt so lange?
Ja, das ist irre lange her. Im Workflow steht für die letzte Aufnahme irgendwas von Anfang Mai.
Ja, das ging um den ESC, ne? Das muss aber doch Mitte Mai gewesen sein, oder?
Ja, das sagst du so. Ich muss mal hier.
Das ist 69. ESC on Fire war Mitte Mai, der 17. oder
70 was? War der 17. Mai. Du hast recht. Das sind 17. Mai sollte doch trotzdem ungefähr 8 Wochen her sein.
Das ist ja ungefähr 2 Monate.
Das, ja, gut. Dann
vielleicht so 6 eher.
Na, vielleicht. Das ist die goldene Mitte. Das sind 7 Wochen wahrscheinlich. Das ist aber auch gar nicht relevant, weil das hört man ja eh alles unabhängig und der Podcatcher ist voll mit allen möglichen Talala und dann freut man sich, wenn der Podcast wiederkommt, den man jetzt so lange nicht gehört hat.
Richtig, genau. Hier sind wir wieder.
Hallo. Ja, das ist schön. Wir trinken auch wieder was. Heute habe ich wieder meinen Klaren dabei und die gelbe Suppe habe ich schon ausgetrunken. Wir hatten einige Technikprobleme und dann war mir warm und ich dachte, ich muss die Krombacher Fassbrause schon aussüppeln.
Ja, einfach weggeäxt. Ja, guck mal, was ich hier Schönes habe. Du kannst es gar nicht erkennen am Glas, weil da steht was ganz anderes auf.
Rothaus steht
als
raus.
Was drin ist, da steht, genau, das ist Rothaus-Alkohol von Schwarzwald im Glas. In the Black Forest, not in the Dark Forest, aber Black Forest.
Fast das Gleiche.
Und da gibt es ein Krombacher Weizen. Wieso kann ich hier eigentlich nicht das sehen, was ich mache? Weil ich bin so ein bisschen hier mit Verzögerung zu sehen.
Aber ich sehe dich super heute. Also die letzten beiden Sendungen hast du immer so schön Artefakte gehabt, aber aktuell glasklar. So wie früher.
So ein bisschen verzögert.
Als du noch frisch warst. Oder dein Rechner frisch war. Es liegt ja gar nicht an dir.
Ja.
Du brauchst mal einen neuen Rechner. Haben wir schon mal thematisiert.
So, habe ich noch Krombach alkoholfrei. Ne? Lecker.
Also sind gerade alle teurer geworden, weil die ganzen Chips ja so teuer sind.
Was, das Krombacher?
Nee, Macs sind teuer geworden.
Ach so, dann bin ich ja beruhigt.
Naja. lass uns mal in die erste Rubrik rein stolpern.
Ja, obskure Gewinne und obskur in Berlin haben wir sie genannt. Erinnert ihr euch, dass wir diese kuriose Folge gemacht haben, wo wir über dieses Obscure-Konzert, diese Konzertreihe von den Pet Shop Boys in London berichtet haben?
Ja, und 68. Das,
68, müssen wir nochmal reinhören. It's in English, it's very funny. Und da haben wir über die Setlist spekuliert und haben gut spekuliert, denn auf einer Fan-Community-Facebook- Page, ne? Ja, Facebook kennt man ja vielleicht noch, wenn ihr zu den
etwas
Betagteren gehört.
Please.
Genau, Pet Shop Boys, please. Ja. Das ist eine Community mit 11.000 Mitgliedern oder sowas, rühmen sie sich. Und da unter diesen 11.000 Mitgliedern haben bestimmt ein paar teilgenommen beim Setlist-Bingo. Ne? Da hat der Ant und die Bingo-Karte ausgefüllt mit unseren Spekulationen. Ich habe sie eingereicht und siehe da, wir haben den ersten Platz gemacht. Ne? Wir haben, glaube ich, 8 von 9 Feldern richtig gefüllt. Ne? Nur irgendwie eine, also deswegen hatten wir auch natürlich dementsprechend viele Reihen richtig und haben dann abgesahnt. Ne? Wir haben Gewinne gemacht. Es gab also natürlich keine, es gab eine Original als Pet Shop Boys Veröffentlichung sozusagen, nämlich das Buch von Neil Tennant. Der hat ein Buch veröffentlicht, einfach mit Lyrics. Also das nennt sich 99 Lyrics and One Poem. Also hat er seine 99 Lieblings, seine eigenen Lieblingslyrics da rein verfrachtet und noch ein kleines, kurzes, sehr, sehr kurzes Gedicht. Ja, das ist das Schöne daran, es ist handsigniert, ne? Und wir haben das jetzt hier natürlich super zusammengewonnen. Jetzt habe ich ein bisschen eine Zeit lang bei mir schön betrachtet, könnte jetzt wandert es demnächst weiter wie so ein Wanderpokal zum Ant. Zusammen mit dem ganzen anderen heißen Scheiß, den wir da noch gewonnen haben, so Armbändchen, die tragen wir am besten dann direkt in einer Woche, wenn es nach Mönchengladbach geht, ne, zum Konzert, haben wir auch schon gesagt, das wird ein Fest.
In den Sparkassenpark, genau.
Im Sparkassenpark, hoffentlich genauso, mindestens genauso schönes Wetter wie heute und nicht so heißes Wetter wie vor einer Woche. Die haben ja vor einer Woche da in Athen gespielt und in der Türkei, in Istanbul.
Eieiei.
Das muss ja ganz schön warm gewesen sein, auch Open Air. Ja, genau. Und so ein Tote Bag, ne, haben wir noch dazu gewonnen. Und was ganz kurios ist, ganz, ganz viele große Prints mit so KI-generierten Albumcovern, also Pet Shop Boys als Muppets.
Ja, genau.
Das sind so ungefähr 20 Stück. Ich weiß gar nicht, was man damit halt machen soll. Also, haben sie nett gemacht. Sind auch irgendwie limitiert und nummeriert. Aber es ist ja auch quasi, kann ja jeder selber machen.
Ja, ist eine nette Idee, eine schöne Geste für Fans von dieser Community.
Schön hochwertig auch gedruckt vor allem, ne?
Ah ja.
Das muss man schon sagen. Die haben sich auch, ich meine, das Ganze hier nach Germany zu schicken mit dem Zoll und so weiter, ne? In zwei Paketpäckchen kam das alles an.
Ja.
Und eine so eine Bootleg-DVD. Also keine offizielle, ne? Die, aber ich habe sie hier nochmal, ne, Blu-ray und CD. Da sind zwei Konzerte, also Festival-Mitschnitte der Electric Tour drauf. Ich glaube, die gibt es auch bei YouTube, aber die haben sie hierfür nochmal aufgemotzt. Und auch, guck mal, schön, schön designt. Also das sieht alles sehr professionell gestaltet aus, hier diese kleine CD. Ne? Hat hier so ein, diese, was ist das, so ein Bulle oder sowas, ne? So eine Maske, was die da auch damals getragen haben. Die maskieren sich ja ganz gerne, so die ersten paar Songs, bevor sie die Masken abnehmen. Und hier alles so in diesem Logo, in diesem Design, was einem ein bisschen schwindelig macht.
Ja, von der, was war das?
Von Electric. Electric. Ja. Und das eins von diesen Konzerten auch noch auf einer CD, als ein durchgängiger Track. Hab's einmal im Auto gehört. Hier noch so ein paar schöne kleine Fotos von den Konzerten. Haben sie nett gestaltet, ne? Wer auch immer das dafür verantwortlich zeichnet, dieses Bootleg gemacht zu haben. Das ist auch noch mit reingelegt. Das, doch sehr nett, einfach mal sowas abzuschrauben. Wow, oh, ist so runtergefallen. Hebst du gleich auf.
Ja, ja, alles gut.
Wie der schwedische Koch einfach hinter sich werfen.
Naja. Was ist es?
Und das Lustige ist, wir haben gesagt, naja, wahrscheinlich, das war sowas Spezielles, sowas Besonderes, das werden die nicht nochmal irgendwo anders aufführen, das wird in London gewesen sein. Und was müssen meine alten Augen erfahren, sehen? Die spielen in Berlin. Zwei obskur. Die sind natürlich auch nicht obscure, sondern obskur. Ne? Auf deutsche Variante geschrieben. An dem folgenden Wochenende auch, ne? An dem Sonntag und am Montag. Da können wir jetzt leider schlecht nach Berlin auch noch fahren, wenn wir schon am Samstag, am
Freitag
in Mönchengladbach gewesen sind.
Ja.
Die spielen ja dann in der Wuhlheide, glaube ich, am Samstag drauf und dann noch die zwei Abende danach. Lustigerweise, ich habe gerade diesen dystopischen Roman von Aldous Huxley berufsbedingt gelesen. Noch einmal, nachdem ich den vor 30 Jahren schülerbedingt gelesen habe, aber wahrscheinlich auch nur so zur Hälfte, wie ich feststellen musste, was meine Aufzeichnung in dem kleinen Notizen im kleinen Reklambüchlein anging. Und jetzt habe ich es ehrlich gesagt erst ein bisschen zu schätzen gelernt. Das ist ein super Roman, kann ich sehr empfehlen. Ist fast 100 Jahre alt, aber liest sich wie, als wäre er gestern geschrieben, und diese Vorausdeutungen, was da im Jahr 3000 irgendwas nach Ford, das wird ja nicht mal nach Jesus gerechnet, sondern nach Ford, egal, da wollte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Die spielen nämlich in dem Laden Huxleys Neue Welt, heißt der.
Genau. In Berlin. Ja.
Und als ich das gelesen habe, hatte ich gerade das Buch neben mir liegen und dachte, was ist das denn kurios, ne? Ich kriege ja diese Meldung aufs Handy, Huxleys Neue Welt und neben mir liegt Aldous Huxley Brave New World. Naja, also es scheint Schuppen zu geben. So ein kleiner Club, der Huxleys Neue Welt heißt in Berlin. Ja, da werden bestimmt auch einige Fans was aufzeichnen, ne? Die Handykamera schön hochhalten und auf der Videostream-Plattform unseres Vertrauens veröffentlichen. Mal gucken. Ich nehme an, dass sie wahrscheinlich keine anderen Songs spielen werden. Die haben ja 35 oder 36 da geprobt, jeden Abend 25 gespielt. Mal gucken, welche sie dann auswählen.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass sie noch neben ihrem aktuellen Tourwesen Zeit haben, wiederum, warum sollten sie auch noch andere Songs, obskure Songs auf die Setlist zu nehmen?
Ja, mal sehen. Wir werden es wahrscheinlich auf Setlist FM nachlesen dürfen.
Hm. Aber Berlin ist natürlich schon cool, weil sie spielen ja auch unter anderem diesen Song Will-O-The-Wisp. Der spielt ja eben Berlin. Mhm. Handelt ja von Berlin. Sie werden ganz viele U-Bahn-Stationen lustig ausgesprochen und so, ne? Warschauer Straße oder so. Nee, die gab es, glaube ich, bei David Bowie, ne? In dem Where Are We Now Song.
Ja, das vermischt man jetzt gerne, ne? Ja. David Bowie war natürlich viel Berlin, ja.
Ja, ja. Oh ja, oh, da haben wir auch schon darüber berichtet. Aber lass uns jetzt, wir wollten heute eine kompakte Folge machen.
Genau.
Also so viel zu obskur in Berlin und obskur in unserem Plattenschrank.
Genau, weil wir eine kompakte Folge machen, würde ich sogar sagen, dass die nächsten beiden Rubriken, also die nächste Plauderei und die Rubrik, die einen folgenden Jingle bekommen, ein bisschen zusammenlegen, weil die haben Überschneidung. Das hat natürlich was miteinander zu tun, weil ich inspiriert wurde und deswegen starten wir jetzt diesen wunderbaren, nein, diesen schönen Jingle.
Ist das nicht erst die übernächste Rubrik?
Oh, das stimmt.
Aber egal, die können wir auch schon machen.
Wir nehmen natürlich die hier. Heute ist ja alles durcheinander. Neues auf dem Plattenteller. Genau, und da sind zwei neue Platten gerade angekommen, die ich vorher natürlich nicht hatte, wo ich mich ein bisschen reingehört habe, aufgrund unseres gemeinsamen Besuchs des Traumzeit-Festivals.
Genau, Traumzeit-Festival fand statt, oder findet quasi seit über 10 Jahren auf jeden Fall statt im Nordsternpark, nicht Nordsternpark, in Duisburg.
Landschaftspark Nord.
Landschaftspark Nord, so ist es, ne? Der schön, genau. diese super Industriedenkmalkulisse, nachts herrlich illuminiert. Da habe ich vor ein paar Jahren schon mal die Editors gesehen. Wir waren nicht, es ist ein Festival, das von Freitag bis Sonntag geht. Kann man auch campen und so, ne? Aber wir waren dann nur am Samstag da, weil uns da die meisten, also Bands, wir hätten uns Freitag, hätte uns auch Catcar interessiert, aber naja, muss man schon eine Auswahl treffen. Wir waren dann Samstag da, wo wir uns nochmal die White Lies reingezogen haben.
Richtig.
Wie Anfang des Jahres. Bank. Ja. Ja. Die haben wir schon mal Anfang des Jahres in Köln gesehen. Diesmal mit dem Festival-Set. Ja, super. Die wurden da echt sehr willkommen geheißen und abgefeiert. Ne? Das hat Spaß gemacht. Und wir haben super, also gut, dass wir da waren, denn zwei neue, sehr vielversprechende Entdeckungen dort gehört. Vor allem dann nur noch leider die letzten beiden Songs, aufgrund unserer späten Ankunft.
Ja, genau, aber du kamst ein bisschen später und ich habe auf dich gewartet am Hauptbahnhof zu Duisburg.
Es war ja wieder mit den Zügen, war es mal wieder auch ein Fest.
Aber wenigstens sind sie gefahren. Es war dieses Wochenende, es war schon heiß, aber es ist noch nicht dieses Wochenende, was so ultra heiß bis 40 Grad war.
Ja, da ging es erstmal los, die Woche darauf.
Genau, die Woche darauf ist er dann am Samstag gar keinen Zug mehr gefahren, also kein Regionalzug mehr in NRW, weil die alle vom Nationalexpress betrieben werden und die hatten am Freitag einen Ausfall aufgrund der Hitze. Ist ein Druckventil funktionierte nicht mehr und deswegen konnte der Stromabnehmer nicht mehr nach oben fahren. Und das heißt, man konnte die Türen nicht mehr öffnen, die Klimaanlage funktionierte nicht mehr und fahren natürlich auch nicht.
Ja, das ist wirklich ein Albtraum.
Ja, das ist echt ein totaler Albtraum. Deswegen hatten sie gesagt, am nächsten Tag fahren wir mal gar nicht. Und ja, und da war auch meine geplante Reise zur Extraschicht, also nach der Industriekultur, einfach deswegen schon abgesagt. Aber ich habe ja am Tag vorher schon abgesagt und das Hotel in Oberhausen storniert. Weil es wäre auch einfach unvernünftig gewesen, dahin zu fahren. Also Hitze. Aber kommen wir zurück zu dem Wochenende davor, wo wir beim Traumzeit waren. Da war es noch halbwegs, also wir fanden es schon heiß. Als wir da angekommen sind, wir hatten Wasser dabei.
Eigentlich recht schattig da auf dem Gelände. Ne?
Genau, auf dem Gelände war es nett. Und, ja. Aber die Anreise war schon ein bisschen wärmer, auch auf dem Bahnhof sich zu bewegen. Das war schon ein bisschen was. Aber ja, wir kamen an und dort spielte schon eine Band, und zu der ich eigentlich auch hin wollte. Und wir hatten noch zwei Songs, glaube ich, gesehen.
Ja, die beiden Singles, glaube ich, auch, ne? Die er gespielt hat.
Ich glaube auch.
Videos zu. Ja.
Ja. Genau, Dressed Like Boys. Haben wir gesehen. Und das ist auch eine Platte, die ich mir jetzt gekauft habe. Die kam letztes Jahr am 29. August 2025 schon raus. Da hat sie mich noch nicht erreicht. Aber jetzt in der Vorbereitung zum Traumzeit hatte ich mal reingehört. Der gute Herr, ich habe seinen Namen leider nicht notiert, wie er wirklich heißt, aber sein Künstlername ist Dressed Like Boys, beziehungsweise für seine Band. Ist Belgier und hat so die ein oder andere queere Story zu erzählen. Ich glaube, das ganze Album ist durchzogen mit sehr kämpferischen und melancholischen queeren Geschichten, wie auch eine Geschichte über die Stonewall Riots, ne? Die dem einen oder anderen, vor allem auch jetzt an diesem Wochenende, wo auch wieder Cologne Pride ist und jetzt die CSD-Parade am Sonntag ein Begriff sein sollte, denn Stonewall ist doch ein Pub in der Christopher Street, wo in den 70er Jahren ja der Aufstand gegen die Unterdrückung von Homosexualität begonnen hat. Mhm. So war das doch.
Ja, das ist genau, das Stonewall Inn. Ist das wirklich mit der Christopher Street oder verwechseln wir das da?
Im
da auch,
Video sieht man ein ein Schild dahin, oben, ne? Auf dem steht Stonewall und darunter steht Christopher Street. Das ist der gleiche Ort.
Lower Manhattan, New York City. Ja, ich finde, das ist also einfach ein total bewegender Song. Also der hat mich richtig berührt. Auch der Song davor auch. Aber man muss zum Stil sagen, das ist so ein bisschen so sehr, sehr hymnischer, Glamrock-artiger, also so sehr viel Anleihen an dass ich Queen, Elton John, David Bowie in den 70ern, also auch sehr pathetisch, aber nicht zu viel, also es wirkt nicht gekünstelt, ne? Und das ist sehr toll komponiert, ne? Ich finde, die Songs sind einfach richtig gut gelungen, machen Spaß zuzuhören und ich habe noch einen dritten Song gehört, Lies, da gibt es auch ein Video zu, finde ich auch super. Pinnacles ist das andere, den anderen Song, den wir noch mitbekommen haben. Haben auch super live improvisiert, ne? Also ein schönes, ganz langes Gitarren- und Piano-Solo, so ein bisschen so im Call-and-Response-Modus, ne? Also gegenseitig so die Bälle zugespielt. Ja, war super, ne? Der wurde auch wirklich abgefeiert. Also er und seine ganze Band.
Ne? Ja, das war großartig. Der Opener zur Platte heißt Nando, wo auch eine Liebesgeschichte zu einem Nando erzählt. Ja, und in Lies geht es ja auch darum, ne, dass er das Leben sehr, sehr viel lügen musste, ne? Um in der Gesellschaft klarzukommen. Aber da, no more lies, da hat er jetzt keinen Bock mehr drauf.
Nee, ich glaube, er geht da nach vorn.
Ganz weit nach vorn, ja. Und ich glaube, zu Recht und ja. Finde ich auch wirklich toll und auch sehr sympathisch, wie er das macht.
Ja. His songs invite listeners into a deeply personal journey while resonating with the broader human experience of love, resilience and self-discovery. Das ist Dressed Like Boys. Können wir sehr empfehlen. Vielleicht mal die Platte auch noch zulegen. Hätte man sich natürlich auch auf dem Festival direkt mitnehmen können vom Vinylstand, aber da hätten wir so viel herumschleppen müssen. Und naja.
Richtig. Was wir am Vinylstand auch gesehen haben, ist direkt die nächste Platte, die ich mir jetzt auch bestellt habe, von Agassi. Wir sehen, ich glaube, das ist einer aus der Band, das ist nicht der Leadsänger.
Ja, ist der Gitarrist, der mit dem Schnurri, ne?
Genau, der Gitarrist mit dem Schnurri im Brautkleid.
Dieses Albumcover, ist das irgendwie a tribute to a certain other band? Mit einem Mann mit einem Schnurri, der auch im Brautkleid abgebildet wurde. Ängste mal Pants hieß, glaube ich, das Album, oder? Von Sparks.
Es ist also Sparks-esk, das stimmt schon.
Sparks-esk, ne?
Ja. Ein bisschen moderner Touch mit dem Retro-Videocontroller. Es sieht ganz klar aus wie so ein kleiner, eckiger NES-Controller aus den 80ern.
Ja, die Platte heißt doch irgendwas mit Arcade, ne?
Ja, Arcade Melodies.
Arcade Melodies, genau, ja.
Genau,
also.
Und auf der Rückseite
sieht
man die ganze Band, die ist sehr kurz. Die Platte ist 27 Minuten lang und sie hatten einen 5- oder 40-minütigen Auftritt. Und ich fragte mich schon vorher, wie wollen sie das füllen? Natürlich mit ein bisschen dazwischen Gequatsche, weil der Brite, der Sänger, Ben Gellers, der kann gut unterhalten. Ne? Der ist schon recht charmant. Und kann ein bisschen was,
der kann auch gut Deutsch, ne?
Der kann auch gut Deutsch, bisschen, genau. Ja. Ist seit fast 25 Jahren in Deutschland, weil er mal als Fußballhoffnung zu Dynamo Dresden geholt wurde. Dynamo Dresden, wissen wir ja alle, das war mal einer der größten Fußballclubs in der DDR und einer der beiden Clubs, die bei der Zusammenlegung der DDR-Liga und der Deutschen Bundesliga 1990 dann in die erste Liga gekommen ist, neben Hansa Rostock. Und leider sind beide ziemlich gut abgestürzt über die Jahre. Was natürlich mit Sponsorengeldern und so zu tun hat. Und der viertklassige Oberligist, also ne, eine Unterprofiliga, hat diesen Mann geholt, diesen Fußballer aus England, um aufzusteigen. Das ist geglückt, wobei aber er als Fußballer mit seinen zwei Toren und vier gelben Karten nicht dazu groß beigetragen hat. Und mittlerweile sind wir aber glücklich, dass er kein Fußballer mehr ist, sondern mittlerweile schon die zweite oder vielleicht dritte, ich weiß es gar nicht, ist Small Fires, war mal auch eine Lofi-Elektroband, habe ich jetzt gerade rausgefunden, mit der er 2019 auch ein Album rausgebracht hat. Das hat schon sehr ein paar Anleihen.
Diese Klänge, die sind ja teilweise auch so ein bisschen da, zu hören. Ne? Es hat so ein bisschen, naja, so Post-Punk, Elektro, Indie, Neudeutsche Welle-Anleihen, ne? Fast schon. Und man hört auch, der Blitz ist mir jetzt aufgefallen, ich glaube, der hat das irgendwie von mal bisschen irgendwas, ja klar, der Bassist, der Ex-Bassist von Wir sind Helden ist dabei und wenn man diesen Song hört, wenn man diesen Song hört, der auch einen deutschen Titel hat, ne, keine Energie geht verloren, versucht mal das zu hören und nicht an guten Tag, ich will mein Leben zurück, guten Tag,
zu denken. Ne?
Genau. Die Bassistin, Bassistin bei Jupiter Jones, Nina Müller spielt auch mit, die spielt aber Keyboards, ne?
Nehme ich mal an, dass Keyboards. Sie das ist, was der einzige Name ist. Daher kenne ich sie. Ich fragte mich die ganze Zeit, ich wollte es auch nochmal googeln, ne? Sie ist eine sehr gefragte Studiomusikerin, heißt es dauernd in irgendwelchen Presseerklärungen. Aber den Zusammenhang zu Jupiter Jones hatte ich noch nicht gecheckt.
Ja, herrlich. Auch schöne Synthesizer dabei, ne? So
genau.
Vintage.
Genau, ein bisschen Backing Vocals singt sie auch.
Und ja, noch diesen einen, die eine deutsche Strophe bei dem, keine Energie geht verloren, rappt sie auch.
Ne? Richtig, wo ja aber auch der Sänger von Die Sterne mitsingt.
Ach so. Ja. Es ist eine junge Band, in dem Sinne, dass sie jetzt neu durchstarten, aber jung sind die Mitglieder jetzt nicht mehr so ganz. Aber ich finde, die haben also durchaus eine Zukunft verdient. Die haben so einen Spaß gemacht. Und das ist irgendwie so, kam mir so vor wie genau die Musik, die ich jetzt gerade so brauche, die ich jetzt gerade so gerne so für diesen Sommer mal so hören möchte.
Ja.
Leichtfüßig, ne? Und aber auch, es ist so ein bisschen, der Sprech singt viel, ne? Also es ist viel so, wie heißt es, Spoken Word, ne? Mhm, oder Rap.
Ja, ja. Mit so, hartem so diesen, britischen Akzent.
Ja, ehrlich. So wie so Streets oder so, ne? Also genau. Man hört schon sehr, dass er aus Britannien kommt.
Ja.
Mag ich aber sehr gerne, ne? Auch eine sehr angenehme Stimme. Singt aber auch auf einigen Tracks, das macht er auch gut, ne?
Ja.
Also, können wir auch empfehlen.
Agassi. So viel zu Agassi. Genauso geschrieben wie der Mann von Steffi Graf, ne?
Ja.
Andrew Agassi. Nur natürlich Andrew. Ja, oder André. André Agassi heißt er, ne? Nicht Andrew.
André, genau, André Agassi.
Genau. So, ja, White Lies. Wollen wir da noch was zu erzählen?
Ja, wir haben sie ja quasi schon, wir haben das Konzert-Review ja schon geliefert, ne?
Genau.
Klar, ne? Also jetzt eine Setlist entsprechend verkürzt mit Songs, die sie auch in Köln gespielt haben, aber so, ne, kompakt, dass man die ganzen Hits direkt klatsch aufeinander hatte, ne?
Ja.
Und,
aber in dieser Gießerhalle, das hat schon eine Menge Spaß gemacht mit dieser Atmosphäre auch, die man da hatte, ne? Viel Stahl um einen herum und auch diese ganzen Ebenen, die das Ding hatte, auch genutzt wurde für Lichtinstallationen. Wir waren unten vorne in der Menge, ne? Wir hatten gar nicht drüber nachgedacht, einfach rein, ne?
Ja, ja.
Und konnten uns nach hinten schauen, dann gab es so eine Art, ne, so eine Tribüne, wo ich vor 20 Jahren schon mal Per Anhalt durch die Galaxis als Open-Air-Kino gesehen habe.
Ach so, ach, wie lustig. Das habe ich jetzt gerade auch vorgestern noch. Also jetzt ist ja die Zeit, wo man in der Schule Filme guckt, ne?
Und
wenn man nicht gerade über Dystopien redet, dann kann man wenigstens Science-Fiction-Film, den ich auch mal lange wieder schauen wollte, einfach mal reinwerfen.
Ja, mit Marvin, den Marvin, melancholischen
den
Roboter.
Den melancholischen, ja. Genau, und den Vogonen, die Lyrik lesen.
Mhm.
Ganz schlimme Foltermethode.
Ja, das war fein mit den White Lies. Die machten auch den Eindruck, als hätten die Spaß an der Atmosphäre dort gehabt.
Ja, der Grinse Harry, ne, hat wieder durchgegrinst.
Ja, ja. Gut, unser Bassist, der immer mit Anzug auftritt, auch da bei 30, 35 Grad, der hat sich ein bisschen verkniffen geguckt, weil schon angestrengt, manchmal anstrengend ist, was er da spielt.
Aber hat abgeliefert.
Er hat geliefert. Volle Kanne.
Ja.
So, und ich habe noch was im Plattenschrank.
Ja.
Eine Künstlerin, eine junge Künstlerin, die ist wirklich jung, aus Hamburg. Und zwar nennt sie sich Brockhoff, wobei sie als ihr Familiennamen Brockhoff. Sie heißt Lina Brockhoff, Singer-Songwriterin. Und hat hier ein Debüt abgeliefert, das mich umgehauen hat. Also auch die Visions hat das ziemlich abgefeiert. Erzählt und sowas muss man hören, wenn man Phoebe Bridges oder Snail Mail oder Soccer Mommy mag.
Auch zufälligerweise mögen wir ja Richards. Also.
Ja, und auch Soccer Mommy habe ich im langen Schrank.
Soccer Mommy auch ein schöner
Name. Genau. Und Vergleiche zu Weezer und Blood Red Shoes, also wo es ein bisschen rockiger ist, ne, werden auch gezogen. Sie kann auf diese, ne, auf diesem ganzen Spektrum spielen, also melancholischen Folk machen, aber auch rockig, Indie, abrocken, ein bisschen Lofi, ein bisschen Pop. Das ist eine Empfehlung, wo ich denke, das muss man sich mal anhören. Das, so ein Debüt habe ich lange nicht mehr gehört. Ja, von einer so jungen Musikerin.
Ja, benannt nach der Wissenschaftsshow aus dem ZDF aus den 80er Jahren.
Brockhoff.
Ach, hat lange gedauert. War gut.
Ey, nice.
Die Brockhoff-Show, ja.
Nice.
Ja.
Ja, leider weiß ich sonst noch nicht viel über sie, aber sie ist am 3. September, glaube ich, hier in Ehrenfeld in einem ganz kleinen Club zu sehen und im Helios-Haus, da direkt neben dem Kebabland. Oder hinter dem Kebabland.
Ne?
Und da kann man mal hingehen für schlanke 35 Euro. Ja, mal gucken, ob ich das tue. Ich habe so viele Konzerttickets noch. Anderes Thema.
Auf das Thema kommen wir gleich nochmal zu sprechen.
Oh Gott.
Genau.
So, ja, und eigentlich habe ich natürlich auch die Platte, worüber wir heute reden wollen, gekauft vor 3 Monaten, also vorab gekauft. Aber die hängt tatsächlich irgendwie noch mit DHL fest auf Jersey. Ich kriege seit 5 Tagen keine neuen Nachrichten, sondern nur letzten Freitag, ja, Platte zum Versand ist angekommen, ist jetzt in Jersey.
Wo ich denke, die ist wahrscheinlich in einem Supermassive Black Hole gelandet.
Das glaube ich auch. Und wie kommt denn eine Warner Music Platte dazu, in Jersey zu sein? Hängt vielleicht als Steueroase? Ist da die Pressung oder so? Ist es? Naja, wer weiß,
ja, ich weiß es nicht. Also Verschwörungstheorien sind ja auch von Matt Bellamy sehr...
Richtig, das ist sein Thema. Aber so intergalaktische, nicht so kleine Staatsstreiche oder so.
Nein. Also alles, was übernatürlich und spirituell und etwas von der Erich von Däniken Sorte oder so ist, das ist alles sein Ding.
Okay.
Ja.
Soll ich mal den Jingle abfeuern?
Achso, bei der neuen Musik, da muss ich mal kurz noch reinhauen, was ich jetzt gerade wieder so toll finde.
Wir hatten den Headliner noch gar nicht genannt.
Stimmt, der Headliner.
Was ist da los?
Das ist auch was Kurioses gewesen, ne?
Ja. Mensch, was andere kennen, ich kannte sie gar nicht.
Eine Marching Band, eine Blaskapelle. Die
mit 11 Leuten und viel
Tamtam.
Tamtam und Trompete und so.
Ja. Ja, also Meute nennen die sich, ne? Und die sind da wohl schon zum dritten Mal oder so aufgetreten und sind da echt Kult anscheinend, ne? Die heißen der Meute, der tanzenden, tanzwütigen dann auf den Open-Air-Bühnen, vor den Open-Air-Bühnen dann auch ziemlich ein. Ich fand's cool zu sehen. Fand es ein bisschen anstrengend, auf die Dauer zuzuhören, am Ball zu bleiben, weil, also ich glaube, es ist ja nicht so eine Musik, die jetzt wirklich zum Zuhören gedacht ist, sondern einfach zum Abfeiern und zum Tanzen, ne? Weil es ist ja alles fast alles instrumental. Es gab so eine leicht jazzige Nummer, ne? Da wurde auch noch ein bisschen gesungen.
Richtig.
Meistens ist es doch die 2 Drummer dabei, ne? Auch mit diesen riesen Pauken und dem Schinderassabum, was da alles rumhängt. Es klingt aber, ne, durch die Abmischung, durch die Tonabnahme, auf den ersten Blick ist fast jetzt nicht so ganz, auf dem ersten Hör nach Elektronik, ne? Also irgendwie nach elektronischen Drums. Da atmen sie ja schon gut nach, ne? Auch diese ganzen Effekte. Aber ja, das sonst halt alles mit Blasinstrumenten, mit einer Riesentuba, damit auch die extrem tiefen Bässe gespielt werden können.
Ja, das ist schon ziemlich krass, wie man mit diesen Instrumenten und vielleicht ein paar Effekten, aber so quasi elektronische Musik macht. Und das klingt wie ein Rave, ne? Also man muss sich das vorstellen, es baut sich manchmal langsam auf und dann geht es über Minuten und sehr, sehr, manchmal ekstatisch, aber eigentlich erstmal monoton, ne?
Ja, repetitiv, ja.
Repetitiv, immer wieder eine Bewegung. Man tanzt sich so ein bisschen in Trance, wenn man sich dabei nicht bewegt, dann ist die Musik echt nichts, finde ich. Also man muss dann schon ein bisschen was beim Machen. Beruhigend ist das nicht, sondern es ist einfach nur, ne, ja, mitreißend, würde ich sagen. Aber kann auch tatsächlich, wenn man gerade nicht in der Stimmung dazu ist, ne, ich habe ja vorher oft mal reingehört, wo ich dachte, dann brauche ich das jetzt nicht so. Das ist nicht für jederzeit.
Ja, das ist was für live. Ne?
Ja, genau. Live aber funktioniert das. Die kommen ja aus St. Pauli und haben aber auch schon auf dem Times Square Times Square tatsächlich gespielt und abgefeiert. in New York.
Ja, also zur Meute insgesamt nochmal. Das Traumzeit-Festival ist ein sehr schönes, friedliches, gemütliches, nicht zu volles Event. Auch was für die ganze Familie, denn ja, Kinder unter 12 Jahren oder so haben sogar freien Eintritt. Klar, natürlich in Begleitung von Erwachsenen, aber da waren auch einige, die ihre Kinder dabei hatten. Klar, ich denke mal, das ist was für Leute, die im Umkreis da wohnen. Kann sich mal denken, ja, machen wir uns einen schönen Nachmittag. Schöne Streetfood, ne, kann man da auch genießen.
Genau,
einige Streetfood-Stände. Sonst eher ein ab Mitte 20, Ü 30 bis hin zu Ü 50 und 60 Publikum alles gemischt, aber nicht so das ganz, ganz, ganz junge Publikum da. Ne?
Ja, das magst du gut, gut zusammengefasst haben. Ja. Also, ist auf jeden Fall, also ich werde es irgendwann nochmal besuchen, ne? Wenn das ein oder zwei Sachen in einem Line-Up sind, die mich reizen, bin ich gerne wieder da. Auf jeden Fall.
Ja, es gab ja kurz nachdem das Festival zu Ende war, schon wieder die Angebote, quasi so Wundertüte, ne? Für 100 Euro oder irgendwie. Aber ja, man muss ja erstmal gucken, was überhaupt da im Angebot ist. Und das Tagesticket ist im Prinzip dann ja doch noch günstiger, wird so irgendwie zwischen 60 und 70 Euro kosten, wenn man es früh kauft.
Ja.
Dann werden wir wahrscheinlich sowieso nicht an zwei Tagen da hingehen. Ne? Dann brauchen wir auch nicht das Festivalticket.
Genau. Ich glaube auch, so einen Tag ist es für uns ganz gut, ne? Durchs Ruhrgebiet zu düsen, nach Duisburg. Und vom Hauptbahnhof sind es 10 Minuten oder so und dann noch ein paar Minuten laufen. Und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis 65 Euro für so einen Tag vollkommen in Ordnung. Als Kombi-Ticket
übrigens, ne? Man hat die Bahnreise ist inklusive. Ne?
Ja gut, auf sowas achte ich seit meinem Deutschland-Ticket nicht mehr, aber ja, klar.
Ja, klar, aber für mich ist es halt sehr praktisch.
Das ist natürlich wirklich praktisch, ja.
Ja, gut.
Jetzt aber.
Aber ich wollte noch kurz, ganz kurz nochmal sagen, hier, noch. Es gibt ja noch neue Singles. Es gibt eine neue Single von Phoebe Bridgers. Ne? Da muss man auch sagen, dass die im Dezember endlich mal wieder nach Deutschland kommt. Und du hast ja schon mal gesehen, ne? Vor ein paar Jahren.
Ich habe sie tatsächlich. Ich habe noch Fotos und mein erstes Konzert nach der Pandemie, aber ich habe noch Maske getragen während des Konzerts im E-Werk. Tatsächlich. Ja.
Ja, und jetzt kommt sie nach Düsseldorf in die Mitsubishi Electric Halle, ne?
Na, da hast du mir letztens Screenshot geschickt, der sieht verlegt.
Wurde vergrößert, ne? In diese andere, wie heißt die nochmal?
Arena? PSD Bank Dome.
Dome, ja.
Letztendlich, für mich ist das zu Hause der DEG, also das, dem Düsseldorfer Eishockey-Gemeinschaft.
Okay, ist das vergleichbar mit dem Henkelmännchen oder von der Größe?
Dürfte, ja, eine kleine Nummer kleiner, aber ansonsten wie das Henkelmenschen. Ich glaube, oben nicht so viel Oberrang, würde ich sagen. Aber ansonsten dürfte das, also der Innenraum müsste genauso groß sein wie das Henkelmenschen, ne? Weil sonst kriegst du ja kein Eishockeyfeld hin. Ne?
Okay, also waren anscheinend die Ticketverkäufe ganz gut, sodass man eine Nummer größer drauf.
Wobei ich nie das mit die Mitsubishi Electric Halle als so klein in Erinnerung hatte. Das ist zwar eine Nummer kleiner als die Lanxess Arena in Köln, aber es ist schon deutlich größer als das Palladium zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich denke, ich weiß nicht, so 7.000 oder so gehen da rein vielleicht.
Ja.
Hat ja auch Ränge, das ist ja immer mit freier Platzwahl. Ne? Man kann, wenn man möchte und irgendwo Platz ist, dann kann man sich auch da irgendwo mal
Ja, wobei 7.000, so dann, das ist schon noch eine Nummer, weil PSD-Dom ist, glaube ich, bis zu 13.000 möglich.
Ja, ich glaube, Palladium sind ja so 5.000, ne? Wenn ich mich recht entsinne.
Genau. Und die Lanxess Arena sind ja 18.000.
Ja, okay, also so viel zu den ganzen Zahlen.
So viel zu den Zahlen, kann man ja alles bei Wikipedia nachlesen. Ja. Also, wir werden Phoebe Bridgers live sehen im Dezember.
Genau, wir werden keine Fotos November? Posten, denn man darf das Handy nicht benutzen. Die werden schön eingetütet,
mein erstes Eintüt-Konzert. Ich höre schon so viel von diesen tollen Eintüt-Konzerten, wo man so tolle Atmosphäre hat, weil keiner eine Kamera vor dein Gesicht hält. Also, diese Displays, diese Horden von Displays.
Ja, ihr seht ja schon ein Konzert gegeben im Madison Square Garden, da wo jetzt, glaube ich, Taylor Swift heiratet, habe ich heute
gehört. Ah, heute ist das, richtig.
Ja, genau.
Ich meine, da kann ich es verstehen, da hat ihr auch Songs gespielt, von denen wir den Namen alle noch nicht kennen, um das mal vorab zu machen, ne? Und ein bisschen Promotion zu machen. Und wir kennen ja bisher einen Song, der kam letzte Woche Freitag raus.
Ja, The Lost Boys ist, das habe ich die ganze Zeit im Ohr seitdem. Das ist wirklich ein super Song, super schöner. Habe ich mich wirklich, wirklich gefreut. Ne? Ja, das wird was mit den neuen Songs wahrscheinlich. Cooles Video. Und ich glaube, es gibt auch ein Videospiel zu dem Video. Ne? Am Ende geht es ein bisschen so vom Sound in diesen alten, auch wieder Arcade Sid Sound C64er Videospiel. Ne? Da wird das Ganze nochmal so als kleines Outro in diesem Ja, in diesen oder Video, Nintendo Gameboy Sound mäßig. Ne?
Ah, ja, ja.
Jetzt hätte ich schon fast mäßig, hätte ich so mäßig fast schon gesagt. Oh, wir hätten nur ein Thema, das machen wir nächstes Mal. Ja. Linguistisch.
Linguistisch
so mäßig.
Aber richtig am Ende wird man überrascht mit der Videospielsequenz. Ne? Genau. Ja. Und ansonsten geht es in dem ganzen Video eigentlich so darum, um ein paar Boys, die sich am Wochenende vergnügen beim Live-Action-Roleplay, auch kurz LARP genannt. Alle so eine Ritterrüstung.
Ja. Cosplay, ne? Und genau. Phil Richards hat so Elfenohren. Und
ja, genau, sie spielt die Elfin, ja.
Witzig, aber sie fahren mit Motorrädern dahin, deswegen sieht das jetzt ein bisschen kurios aus, ne?
Ja. Ja, sehr amerikanisch das Ganze.
Ja. Das, gute neue Nummer und sehr verheißungsvoll auch. Es kommt auch noch ein Editors-Album raus, ne? Mm. Auch da sind wir am nächsten Februar erst am Start, ne, in Köln. Und die zweite Single heißt The Rush und ja, die finde ich noch eine Nummer besser als das, die erste. Die ist, erinnert mich sehr vom Sound an das dritte Album, wo sie so ein bisschen Mainstream-rockiger gewesen sind, ne, so wo auch hier
Papillon?
Das vor Papillon.
Vor Papillon?
Nee, oder nach,
was? Bist du beim zweiten Album?
Nee, es muss nach Papillon gewesen sein.
Ja, siehst du, bei Papillon wurde es ja erstmal sehr elektronisch nach den ersten beiden. Ja, sehr elektronisch
und dann sind sie zurückgefahren in so einem fast schon akustischen Sound, auch teilweise so mit Streichern und da ist doch hier auch I Light a Match in New York und irgendwie, wie ist es denn? Desire taken by
Mars. Ja, jetzt bin ich bei dir.
Ja.
Editors. Mann, hier guckt der Chef noch selbst bei Titel nach. Hm? Ja. Was?
A Ton of Love
heißt das. A Ton of Love heißt das Album von, wo ist es denn?
So heißt der Song nur.
Ach, so heißt der Song. Du bist in the light. On this evening.
Nee, das ist das mit Papillon, das danach.
Das ist mit Papillon.
Wir sind gut vorbereitet.
Dann ist es The Rate of Your Love und ist auch mein Plattenschrank.
The Rate of Your Love ist es, genau. Da wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen.
Ah.
Muss ich mal wieder hören. Das ist, gehört mit zu meinen Lieblingsalben. Das,
da waren noch zwei Songs drauf, die ich in meiner Spotify-Playlist damals rausgeschmissen habe, weil die mir zu schmachtig waren.
Ja, doch, ich glaube, ich weiß sogar, welche du meinst.
What is this thing called love? Und ich glaube, was, Nothing?
Ja, Nothing, genau. Das haben sie dann ja in einer schnelleren Version immer live gespielt.
Ja, genau, dann geht das, ne?
Ja, aber sonst ist es so ein Walzer.
Vorhaldemüt,
ja, das ist auch
geil,
super.
Das ist eine super Nummer.
Und
das ist
ein gutes Album. Was auch immer noch spielt, ist hier Sugar.
Sugar ist da auch drauf, ja, das ist Song 2. So viel zu Editors. Es ist überhaupt keine Editors-Sendung hier, aber auch ein geiler neuer Song, du hast recht.
Aber hört euch The Rush an.
Rush ist besser als Call It In, ja.
Ja, also Rush haben sie auch live gespielt beim Pink Pop, glaube ich.
Ah ja, nice. Ja. Aber jetzt kommt
jetzt aber
der richtige Knopf. Was kommt denn da jetzt? Angeflogen.
Der Mixtape-Demon, dein jüngst zusammengeklöppeltes Noppensteine-Bauwerk aus längst vergangenen Tagen, auf das dieser staune und frohlocke.
Ja, wer weiß nicht, ob du heute frohlockst. Ich habe dir schon ein bisschen
Preview-Bilder geschickt.
Damit du ein bisschen guckst, was könnte das denn sein? Beschreib doch mal erstmal, was du auf den Bildern siehst. Ich habe dir erstmal eine Tüte mit, mit den Noppensteinen, die zu diesem, ob ich Set nennen kann, weiß ich gar nicht so richtig, aber was für dieses Gebilde da notwendig ist. Also, sind schon so ein paar Hints.
Das geht auf jeden Fall erstmal in die klassischen 80er Jahre, würde ich sagen, Lego Space Era.
Mhm. Vielleicht die ersten. Da bist du gar nicht.
Space Police oder so.
Ja, da sind wir noch nicht. Aber du hast es schon gerade gesagt, es gibt da mit Space Police und Classic Space, da gibt es ja verschiedene Generationen sozusagen von Space. Ne? Das Classic Space, ne, das ist ja das noch mit diesen ganz klassischen Astronauten. Da gab es am Anfang nur diesen gelben und den roten und den weißen, die gab es zunächst. Ne?
Genau.
Und dann gab es noch gelb, blau und schwarz dazu. Ne? Blau, den kennen wir alle, den Benny aus dem ersten Lego-Movie. Da weiß jeder, wie so ein alter, klassischer Space-Lego-Astronaut aussieht. Und später wurden die Astronauten dann so ein bisschen anders. Die haben ein kleines Redesign bekommen, haben so einen Helm mit so einem Visier. Kann man den hier sehen?
Ah, ja, ja.
Ah ja, hier ist er, ne?
Ja, richtig.
Und haben so einen Zipper, so einen schrägen auf der Uniform mit dem Space-Logo, aber ja, auch noch drauf, ne? Das Classic Space-Logo. Und ja, also welche Farben siehst du da?
Aber ja, genau. Wie bei Lego City früher sehr viel weiß, ne? Damit kann man auch eine Polizeistation oder so bauen. Aber spätestens bei den blauen, durchsichtigen Scheiben weiß man, hier wird was für Space, also entweder eine Raumstation oder ein Raumschiff gebaut. Man sieht auch ein bisschen durchsichtig gelb, neongelb und ich sehe eine, so eine Antenne mit Rot. Aber das war es dann auch schon. Auch schwarz. Natürlich gibt es noch schwarz im Absetzen.
Genau. Und diese sehr wichtig für diese Space-Fraktion oder Faktion Futuron.
Oh, Futuron.
Ja, das ist die, die dann Classic Space ablöste. Sind genau diese Farben nämlich. Ne? Dunkles, transparentes Blau. Rot transparent. Gut, das gab es früher auch schon, aber so in der Kombi. Und ganz viel Weiß und ein bisschen Schwarz. So, jetzt habe ich dir ja noch ein. Diese neongrün-transparenten Teile, die waren nur Ersatzteile da drin, die habe ich später auch noch ersetzt. Das sind dann eigentlich die, die eigentlich rot sein sollten. Habe ich dann später noch gefunden.
Ah ja.
In der richtigen Farbe. Die sind dann, glaube ich, am Ende dann doch nicht verbaut. Nee, genau. So, was meinst du denn, was für eine Art von Bauwerk das ist? Ich habe ja doch so ein paar so Ausschnittsfotos geschickt.
Ja, also beim zweiten Bild sitzt auf jeden Fall so ein Minifigur mit schwarzen Helmen. In ja, ein Gefährt, würde ich sagen.
Mhm. Keine Ahnung. Oder auch ein Flieg.
Ja, ein Fluggefährt. Mhm. Das bei dem zweiten sieht man auch viele von diesen roten, ja, tellerartigen Nupsis, die so ausstrahlen. Ne? Hier könnte Energie rauskommen. Mhm. Ne? So
keine abstoßen. Energie geht verloren.
Ja. Keine Energie geht verloren. Richtig. Und ja. Bin ja keine Ahnung. Also schon ein ob das eine Station ist, eine Raum- oder eine Mondstation oder so.
Mhm. Und, ja, genau, da bist du schon ziemlich nah dran. Das ist eine Raumstation, also eine sehr große Raumstation. Ich schicke dir jetzt mal eben hier per Signal ein Foto von dem ganzen Ding, weil es ist einfach so groß, ich kann es hier nicht anheben, sonst es steht auf zwei Baseplates. Die sind so ein bisschen mit Platten miteinander verbunden. Die würden wahrscheinlich gnadenlos in sich zusammenbrechen.
Parallel versuche ich es gerade zu finden in einem Lego-Buch.
Ja, versuch das mal zu finden. Das ist nämlich, jetzt kommt nämlich gleich das Lustige daran.
Ist das die Raumversorgungsbasis von 1983?
Na, das ist ein bisschen früh.
Das ist zu früh, sagst du.
Aha. Wie sieht denn die aus, die Raumversorgungsbasis? Es gibt ein kleineres Modell, das so ähnlich aussieht. Das steht nur auf einer Baseplate.
Das ist die da.
Also, nee, ist es nicht. Da sind, ja zwei so ganz große, transparente Elemente, die so zur Seite aufgeklappt werden können. Ne?
Ja, richtig.
Wenn das so von unten siehst.
Ja, so, ich gucke nochmal von unten.
Die gibt es auch nicht in vielen. Die gab es zum ersten Mal bei dieser Monorail.
Aha.
Da habe ich die auch.
Ja. Es gab später noch den Experimental Astro Express 94. Das ist aber zu spät.
94 ist zu spät, genau. Da gab es drei so Monorail-Geschichten im Laufe der Zeit.
Ja, ist leider nur kurz nur ein Auszug hier von den legendären Sets. Ich glaube, es ist nicht abgebildet. Jetzt kommt es. Es kommt. Wo ist denn das Gerät? Ah, hier ist das Gerät. Da klicken wir mal drauf. Das ist wirklich groß.
Das ist wirklich groß, ne?
Das war bis dato
die größte Space-Station mit ganz vielen schönen Funktionen. Aber ich muss einmal kurz nochmal auflösen, denn so wie du das Set jetzt da siehst, gab es es nie.
Aha, du hast zwei Sachen gemacht oder einen Mock gebaut.
Ja, genau, so ein Mock, ne? Also, aber ich habe es nach Anleitung gebaut und zwar nach Vorbild eines Modells, das es wirklich gab. Wie siehst du es jetzt? Hier, genau.
Guck mal, jetzt hab ich das aus dem Schwarz.
Es ist in Schwarz und Gelb.
Ah.
So, das ist nämlich die Message Intercept Base aus der Blacktron-Reihe. Die gab auch so Ende der 80er Jahre raus. Was sollten dann die Bösen sein? Da gab es mal. Die haben natürlich auch alle noch gegrinst. Es gab nur das eine Gesicht. Das fand ich schon immer cool. Aber es war so, ne, da kurz vor meinen Dark Ages. Und ich habe ja noch so diese Monorail-Bahn, die konnte ich ja einmal zu Weihnachten noch abstauben. Und das wäre natürlich vermessen gewesen, auch diese Message Intercept Base sein eigen nennen zu wollen.
Ja, die Monorail kenne ich noch, also tatsächlich. Also die kenne ich wirklich noch von dir, ne? Besuchen bei dir damals.
Ja, und das Ding, das Lustige ist, das waren natürlich diese großen Formteile, die es zu der Zeit gab. Die wurden in der Monorail in Blau transparent verwendet und in Gelb bzw. Schwarz in dieser Message Intercept Base. Und deswegen habe ich gedacht, naja, ich habe das Original nicht, aber ich habe ganz viele gefunden. Teile. Ja, genau. Ne?
1987. Ja.
Aber ich habe ganz viele Teile in den entsprechenden Futuron-Farben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich rebricke das einfach mal, aber in der Futuron-Version.
Ja, cool.
Ich hatte die meisten Teile wirklich aus verschiedenen Sets zusammenklauben können, so wie ich das schon mal bei Technikelementen, bei Technikmodellen gemacht habe. Und ich habe vier oder fünf oder sechs von speziellen transparenten Teilen mir nochmal nachbestellt, damit ich die nicht in diesem hässlichen Grün zum Beispiel da austauschen muss, damit das alles auch schön aussieht. Nochmal bei Bricklink, war noch günstig zu haben. Das ist... Also für ein Spielset ist das echt super, weil man kann hier an zwei so Nupsis drehen, kann ich jetzt hier leider nicht live zeigen, weil man das hier aus dem Blickwinkel nicht sehen kann. Oder kann man es hier so ein Bild, kommt so langsam reingefahren, weil nachher fällt mir sowieso alles hier runter. Man kann das hier so auf, dann schiebt sich das so nach oben und die Seitenteile, die großen, gehen raus und dann kann hier der Onkel mit seinem kleinen Raumgleiter hier so abheben, rausfliegen.
Ja.
Ne?
Ja.
Dann kann er auch hier die Tragflächen so ein bisschen nach oben machen, hat dann wieder Platz dafür. Ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite, da ist diese große Kuppel, also so eine Viertelkuppel, so ein großes Teil. Das kann man auch ranfahren. Ne? Siehst du vielleicht auf dem Foto, dass da rechts außen auf der anderen Baseplate so ein großes in Message Intercept gelb transparent ist. Ne?
Ja.
Und das kann man auch mit so einem kleinen Zahnrad, mit so einer Schiene dann von rechts nach links ranfahren, sodass die Astronauten dann auch von der einen Basis in die andere herübertreten können und dann natürlich irgendwelche Untersuchungen machen. Da sind ja ganz viele Computer dabei und irgendwo vorne ist auch so ein kleiner Postkasten. Kann man bestimmt auch irgendwas reintun. Also hinten kann einer stehen, so ein bisschen erhöht und kann das Ganze hier auch überwachen. Also viele schöne, fantasievolle Spielfunktionen. Das ist echt ein schönes Set, was es damals gab. Also in Schwarz und Gelb.
Fantastisch.
Das war die Borussia-Version. Ich habe hier die Schalke-Version gebaut.
Ja, klar. Von wegen gut gegen böse. Eieiei. Gelsenkirchen gegen Dortmund. Und auch die beiden Aufkleber sind ja ganz nett, ne? Die Sticker, die du dazu bekommen hast bei der einen Born to Build.
Ach genau, Born to Build. Ja, ich habe jetzt ein Foto von meinen nachgeordneten Teilen. Ne? Ganz viele von diesen kleinen roten.
Ja, ja.
Die gehen immer drauf irgendwo. Ja, schön. Ja genau. Schön. So viel zur Message Intercept Base. Die macht sich auch schön hier in der Vitrine gut.
Ja, dann habe ich hier mal ein weiteres Signal für dich.
war das schon dieses Signal, was 1977 irgendwo empfangen wurde?
Nee, das hören wir, glaube ich, am Anfang vom Opener, ne? Vom ersten Track.
Ja, ich weiß, auf jeden Fall ist es im letzten Track dabei. Ne? Ich habe ein Interview gehört mit Economy, da in diesem Space Debris, ne? Da ist es irgendwie zu hören. Oder so eine rekonstruierte Version. Ne? Da hat, glaube ich, auch gesagt, die NASA hat das Original eigentlich nicht freigegeben. Irgendjemand hat das mal so rekonstruiert aus irgendwelchen Soundschnipseln.
Genau, das Signal wurde ja 1976 oder 78?
Ich glaube, es war 77.
77,
ich,
unser Jahrgang.
Hey, ja, unser Jahrgang.
Geburtsjahrgang. In der Ohio University State University, glaube ich, mit einem Radioteleskop empfangen. Ja, aus dem Sternbild Schütze heißt es hier. Ach, so. Und man konnte sich bis heute nicht erklären, wo das herkommt. Ne? Man hat es nur ein einziges Mal tatsächlich so empfangen.
Und wenn man sich etwas nicht erklären kann, was aus dem All kommt, dann ist es ja völlig klar, es liegt doch auf der Hand, es müssen
Aliens!
Es müssen Aliens sein.
Natürlich.
Also, ja, also blöd, wenn was anderes denkt. Ne?
Ja. Ja, und darauf fußt hier die ganze Mystik, die ganze Geschichte um dieses Album, ne? Also so diese Rock-Opera, die hier dahingeschmettert wird.
Ja, es geht auch nie eine Nummer kleiner, ne?
Ja, also ich meine, wenn du Muse bist, was willst du denn machen? Also die haben schon so große Dinge abgeliefert, wie Night of Sidonia oder Resistance, Time is Running Out. Da musst du nachlegen, ne? Selbst auf den letzten drei, vier Alben waren ja Dinge drauf, ne? Will of the People.
Ja, so die letzten drei, vier Alben haben sie auch, die sind immer mehr in Richtung Konzeptalben gegangen, ne? Einmal Drones, ne? Ja. Und die jetzt nicht eine ganze Geschichte durcherzählt haben, wie jetzt, was weiß ich, die klassischen Konzeptalben, haben wir auch schon mal drüber geredet, über Konzeptalben, wie Landless Born Down on Broadway oder so, aber ein Thema quasi in den Songs durchziehen.
Genau. Simulation Theory war ja das letzte, ne?
Simulation Theory. Genau, das ist so ein bisschen wie Matrix, ne?
Ja, die 80er Jahre
Version. Simulations. Ja, und dann das letzte Album war Will of the People. Ja, weiß nicht mehr genau, was da das Konzept war, aber es hatte irgendwie auch ein Konzept, was sie dann
ja,
auch live auf
der Bühne ja, wahrscheinlich so Aufstand der Masse, ne, gegen autoritäre Staaten oder so.
Gegen die da oben, das ist ja auch immer, ne, hier Uprising und
die für den Brexit verantwortlich sind.
Ja, ja, also hier, es ist, wie gesagt, es sind so seine Lieblingsthemen, ne, also irgendwie alle zusammen sich erheben gegen die da oben.
Ja.
Und irgendwelche Verschwörungstheorien und Alien und Space. Ja, Space Rock, ne, das gibt es ja auch schon seit den 70ern.
Ja, wobei wir noch ganz ehrlich sein müssen, eigentlich ist sein Lieblingsthema komplizierte Liebesbeziehung.
Ja, genau, das vieles ist ja auch metaphorisch. Ne? Also das packt er hier auch in, ist ja irgendwie seine Ehe in die Brüche gegangen. Ne? Deswegen war, glaube ich, sechs Jahre mit diesem Model zusammen. Hm. Und das hat er auch emotional hier verarbeitet. Auf dem Album, vor allem auf dem im letzten Song Space Debris. Ja. Aber da kommen wir dann. Ich glaube, wir machen gleich so eine kleine Song-by-Song-Besprechung. Das Schöne ist ja eigentlich, hier geht es ja eigentlich immer sehr harmonisch zu, ne? Mhm. So, der Anton und ich, wir reden über Alben, die wir mögen und so, ne? Und ja, vielleicht
ist das heute gemerkt, beste Podcast-Folge. Und hat das ja ganz gut geklappt oder bei Dressed Black Boys. Mal sehen, ob das jetzt auch funktioniert.
Ja, ich sag mal so, ne? Ich sehe da Licht und Schatten. Auf dem Album von Muse und ich glaube, es Total Eclipse of the Wow Signal überwiegt bei mir so ein bisschen. Es kann auch sein, dass ich einfach im Nachhinein rechtfertigen möchte, dass ich keine 150 Euro für diese scheiß Konzertkarten ausgegeben habe. 100, und ich sage in Worten, 150 Euro fahren die Herren auf heutzutage.
Ja. Oh Mann. Ich habe mich mitreißen lassen und jetzt nach dem Album, ich bin jetzt tatsächlich voll drin und denke mir, ach, scheiß drauf. Es kostet halt Geld und es sind ja auch nur 147 Euro.
Ja, dann natürlich. Verzerrt ja Abend bestimmt auch noch keine Getränke und parkt da nicht irgendwo sein Auto.
Philippans. Du hast natürlich recht, das ist viel, viel Geld. Und
ja, vor allem, weil ich zwei Tage vorher die Phoebe Bridgers-Karten gekauft habe.
Ja, die genau, das kannst du mir zeitgleich. Und jetzt spielen die ja sogar im Abstand von genau zwei Wochen in der gleichen Halle und das ist alles nicht um die Ecke und so. Das muss man ja auch alles wollen. Ja, aber ich, Spoiler vorweg, ich höre das Album seit letzten Freitag, also seit genau einer Woche täglich. Täglich. Nicht nur auf Vorbereitung auf diesen Podcast. Nein. Ich mag das Album so, wie es ist. Ich war vorher ein bisschen verstört, was so die Single-Auskopplung anging. Es gab ja schon vier Songs, wo ich zwischendurch sagte, irgendwie ist das, passt das nicht, ist das nix und nimmt mich nicht mit. Das ist jetzt komplett anders. Aber das liegt so auch so ein paar Songs, die hervorstechen und der Rest wird mitgezogen. Das ist so mein Vorweg.
Ja, gut, dann lass uns mal loslegen.
Genau. Genau, mit Track by Track. Eine Sache noch, genau, wer überhaupt keine Ahnung vom News hat, der hört diesen Podcast nicht, ist klar. Aber ne, hier, das wird auch oft verglichen mit für Fans von Queen oder My Chemical Romance oder wer auch immer Carpenter Brut sein soll.
Radiohead vor allem auch, ne?
Ja, genau, auch Radiohead, also auf jeden Fall groß, pompös, wobei Radiohead so ein bisschen immer so stark zu Melancholie, ich habe, so in meiner WG heißt es, wenn ich Radiohead mache, mach den depressiven Scheiß aus, also Radiohead kann einen ganz schön runterziehen, also so mitreißend wie Muse sind sie lange nicht.
Ja, genau, also sie haben die Stadionrock-Variante von Radiohead quasi etabliert. Ne? Die Anfänge, da haben sie natürlich Radiohead auch ein bisschen nachgeeifert, aber da war Radiohead ja auch noch ein bisschen rockiger. Und Radiohead habe ich letztens in einem anderen Podcast mal gehört, die sollen sogar, von Marillion inspiriert gewesen sein, beziehungsweise auch Marillion zumindest in den 90ern gut gefunden haben.
Hört.
Ja, aber das ist ein anderes Thema.
Das Marillion
müssen wir auch nochmal
auch Radiohead kann man irgendwann nochmal einsteigen, wenn ich dann mal draufkomme, vielleicht nochmal ein neues Album. Die kann man, auf Tour habe ich die nicht gesehen, die waren ja nur 3 Tage hintereinander in Berlin und 3 Tage in Kopenhagen. Hm. Ja.
Aber wir haben sie mal auch auf dem Southside gesehen, ne?
Richtig, wir haben sie mal auf dem Southside gesehen, wo wir auch mit Leuten da waren, die keine Ahnung hatten, was bei Radiohead ist, und daneben und standen und sagten, was soll dieses langweilige Gedudel? Und wir sagten, ihr Ketzer!
Geh doch nach Hause!
Geh weg! Geh weg! Ja, danach habe ich Radiohead nie wieder gesehen. Weißt du, ich habe Radiohead gesehen, es war ein großes Konzert, und neben mir standen Leute, die es nicht mochten. Was ist das denn? Mann, Mann, Mann.
Ja, da muss man sich schon drauf einlassen. Also das kann man nicht einfach so wegfeiern. Das ist schon,
ja.
Das ist schon wieder Musik zum Hinhören. Ne?
Ja, 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 ja. Genauso wie bei Sigur Rós oder so. Da kannst du ja nicht hingehen und meinen, jetzt gehe ich feiern, sondern es ist so, ne? Es ist schon Pathos und eine gewisse Stimmung, die da vermittelt wird. Ja.
Also wer zu Radiohead geht und der kennt nur Creep oder
oder ja, zuletzt die OK Computer vielleicht mal gehört, ja, habt, genau. Und davon kennt er nur noch Karma Police.
Ja, oder Karma Police, genau.
Ja.
Ne?
Wobei das
oder
ist ja auch schon
Android.
Ja.
Gibt's ja auch noch.
Richtig.
Das ist vielleicht, da klingt mittlerweile ein bisschen anders.
Ja. Genau, und bevor wir in Track by Track gehen, es gibt einen Vergleich, den ich auch in anderen Rezensionen gelesen habe, von gewissen Riffs, die oder ein spezielles Riff, was auf der Platte zu hören ist, wird mit Daft Punk verglichen. Aus dem Song Aerodynamic. So irgendwo in der Mitte nach einer guten Minute oder so, 63 Sekunden. Sagt hier mal ein Timestamp.
Bei Muse ist das Pendant in The Signals of You and I?
Ja, das ist gut möglich, ja.
Oder? Nee, weil ich sehe ja gerade in den Show Notes.
Ja, weißt du, Gut.
Ja, also es fängt an mit The Dark Forest. The Dark Forest ist natürlich auch wieder eine Metapher, die thematisch in den Song einleitet. Was hast du das ausführlich gelesen, worum es da geht? Oder was Dark Forest überhaupt bedeutet in dem Zusammenhang mit Space?
Nee.
Ja, das ist halt so. Warum sind nicht eigentlich, das muss doch in dem Universum nicht nur uns geben, ne? Aber wieso sehen wir denn die anderen nicht? So, und das ist eigentlich diese Dark Forest-Theorie besagt, naja, klar, die haben alle Schiss. Dass sie nicht gerade friedlich empfangen werden. Deswegen verstecken die sich wie in einem dunklen Wald.
So.
Das ist es.
Das ist es. Das ist es. Ja. Ich habe ja ein bisschen in die Lyrics geschaut und vieles ist einfach nur so relativ banal. Aber so eins ist hervorgestochen, was ich dachte, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Was ist denn damit gemeint? Es wird von einem Gott aus Nickel und Cyanid gesprochen.
Mhm.
Ne, so Galvanoplastik, ne, kann man damit machen. Und das wird auch in der Metallurgie zum Vernickeln verwendet. Aber auch für Pressmatrizen, also ne, Herstellung von Pressmatrizen, für Schallplatten und CDs. Also nicht Schallplatten und CDs selbst, sondern diese Matrizen, so dieses, dieses Negativ quasi, was man dazu genutzt, davon ableitend Schallplatten und CDs herzustellen. Aus Nickel.
Okay. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. God make of Nickel and Cyanide. Ja, aber hier steht es like a reference to the 331 Atlas Comet, the third interstellar comet to pass through our solar system, discovered on July the 1st in 2025, around the time the band were working on the album. So. Okay, aber warum? Ach so, da war dieses ganze Zeug da, ja klar, das ist da, daraus besteht der Komet. Ja, das ist irgendwie wieder so eine Referenz, ne? Da fliegt irgendwie so ein Zeug durchs All. Of the comet's surprising nickel and cyanide emissions, while the two had been seen in comets before, their concentration and the simultaneous absence of iron would represent, in the words of Dr. Loeb, wer auch immer das ist, a signature of industrial production. Ah ja, da sind so wieder die Verschwörungstheorien. Da fliegt irgendwas durch das All, was woanders, das nicht natürlich sein kann. Das muss doch irgendjemand Intelligentes hergestellt haben. Das ist doch die Dr. Dr. Löb ist wahrscheinlich auch so einer von den Däniken-Leuten. Ne? Hauptsache ist ein Doktor, ne? Wir kennen das ja alle. Da muss irgendein Doktortitel muss her und irgendwelche Fußnoten. Schon hat man die Belege, dass es wissenschaftlich fundiert ist.
Ja.
Okay, gut, also, aber die CD-Theorie finde ich auch gut.
Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Also die habe ich durch Wikipedia mir selbst erarbeitet. Kommen wir mal zu dem Sound. Ne? Also bisher so für inhaltlich, worüber wird da gesungen? Was soll das mit dem Dark Forest? Jetzt kommen wir mal dazu, was hören wir da eigentlich? Und wenn man in das Album einsteigt und dieses erste Signal, dieses lange vorbei ist, dann geht es sofort los mit einem treibenden Rhythmik, also mit einem Bass, wo man direkt denkt, alles klar, wir satteln wieder die Pferde und wir, ja, wir galoppieren durch den Wilden Westen, Ennio Morricone, ne, lass uns anschlagen, wir spielen jetzt die Fortsetzung von Night of Sidonia.
Ja, und die Gitarre ist, hat auch wieder den gleichen Sound, ne? Stimmt. Dieses leicht tremoloartige, ja, ne? Verzerrte Gequietsche.
Also das können Sie nicht, nicht leugnen, dass hier ganz klar wieder selbst referenziert wird, ne? Mhm. Und finde ich total cool. Das Ganze wirkt auch so ein bisschen wie so ein retrofuturistischer Bond-Theme, ja?
Mhm. Also, und? Es fängt auch wieder an, also pompöser geht's eigentlich gar nicht, mit Chor und Streichern, Orchester, ja, das in den Abbey Studios aufgenommen wurde, ja, und eine Melodie, die eigentlich, und das ist so ein bisschen auch wieder meine Kritik an der ganzen Sache, aha, das ist so, es ist wirklich auf dieses Mitgegröle schon, na gut, es klappt ja auch irgendwie, auch komponiert, ne? Mhm. Und es sind wieder diese Skalen, es sind wieder diese leicht osteuropäischen Skalen, ne, die sie auch schon mal hatten bei, ja, bei diesem Song Eurasia. The States of Europe. Wie heißen sie denn?
Eurasia, war das nicht hier auf Second Law?
Genau, United States of Eurasia. Mhm. Genau, das heißt, ne, die Verschmelzung von West und Ost. Und da gibt es diese, ja, in den Streichern hört man das, ne? Das sind diese übermäßigen Sekunden, die da in den, hat man natürlich sofort, in den Intervallen bei den Streichern, ne? Ich habe es ja gerade mal in Noten, man hört, also es ist ein E, H, ne? Also es ist eine Quarte, die runtergeht. Und dann geht's hoch zum F, ne? Also ein Halbton über dem E. Das ist auch wieder diese Metal-Skala, ne? Die hatte ich beim letzten Mal schon mal erwähnt, ne?
Das ist
wieder. Da haben sie E, F, G, ne, das ist wieder so ein bisschen geheimnisvoll. Und dann geht's runter, wir waren ja gerade schon, das ist ja eher so E-Moll gewesen, dann geht's aber runter zum vom H zum Gis, ne, also eine kleine Terz. Und dann übers A, und jetzt kommt's, A, C, noch eine kleine Terz, und dann C, Dis, übermäßige Sekunde. Also man hört das gleiche, weil vom Hören ist das gleiche wie eine kleine Terz. Mhm. Aber die sind eigentlich normalerweise nicht in einer Tonart zusammen, so zwei kleine Terzen hintereinander. Ne? Aber es ist wieder so ein verminderter Akkord und dann noch mit einem Halbtonschritt dabei. Das hat dieses orientalische Feeling. Ne? Deswegen ist das so dieser schwebende Klang. Da denkt man auch an, weiß ich nicht, an den Bolero oder sowas, ne? von Ravel. Also ganz typische Klassik-Zitate, die Bruce auch mal gerne kompositorisch da einbringt. Ja. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben.
Ja, hast du gut gesagt. Und irgendwann in der Mitte oder kurz vorher kommt da die große Frage, werden wir alle um das Aussterben betteln? Und das ist nicht aufgeschrieben, Geigen. Also plötzlich stehen nur noch die Geigen im Vordergrund, mitten im Song. Zur Halbzeit 2 Minuten 35. Der Song ist 5 Minuten lang oder so, ne? Für einen Opener auch gewagt, ne? Finde ich.
Ja, ja, ja.
Ne? Das ist schon mal eine Ansage, worauf man sich hier einlässt. Ne? Aber dann kommt etwas, wo ich ja im Leben nicht mit gerechnet hätte, dass ich in einem Popsong das nochmal erlebe. Dass hier jemand eine alte Sprache, die wir nicht mehr sprechen, auspackt.
Ja, mein zweiter
Mit Worten, die wir alle kennen.
Man, Leute, seid ihr das ist Wahnsinn, ihr könnt doch nicht Latein, ihr könnt doch nicht mit Chören und Latein, das machen doch irgendwelche besoffenen Mittelalter-Bands oder sowas, ne? Aber doch bitte nicht Muse. Sanctus, wo ist die Ironie? Ich habe sie nicht gefunden.
Die Ebene ist echt schwer zu finden. Heiliges Zeichen, Herrgott, Komet, allerhöchster Streitwagen, Maschine, Schiff, Luzifer, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison.
Kyrie eleison,
sind die letzten Worte dieser Zeile.
Ich denke auch, erbarme dich. Signum Dominus Deus Cometa Altissimus Lucifer. Das ist doch nicht, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, liebe Leute. Das ist also, so over the top.
Es ist total over the top und ich hoffe, sie nehmen sich selbst nicht ernst bei der ganzen Nummer. Ich bin echt auch, wenn ich so einen Song höre, gespannt auf das Bühnenbild bei der Show.
Ja, ich sag mal, das Bühnenbild, also ne, die sollten sich schon was nicht lumpen lassen, ne, um eure 147 Euro, Entschuldigung, ich korrigiere mich, auch zu rechtfertigen. Also im Interview, was ich gehört habe, das ist irgendwie so ein Hexagon aus Laserstrahlen, in dem man sich da irgendwie bewegen wird. Also ganz viel Laser wird es wohl
geben. Laser.
Ja. Naja. Da muss schon ein bisschen mehr als nur
Da muss noch mehr kommen. Also bis November haben wir noch ein bisschen Zeit, da ein bisschen was zu basteln. mit dem ganzen Geld, was die jetzt einnehmen. Also müssen die nicht selbst machen, ne? Können ja schon Experten beauftragen.
Aliens, UFOs, Raumschiff, Landungen und sowas.
Mindestens. Das erwartet man dann schon, mindestens. Ne? Also da kommt schon was. Und nach diesen sehr theatralischen Latein-klerikalen Geschrei, also keine Ahnung, das ist ja kein Geschrei, sondern ein, das ist ja so...
das ist ein Opernchor, ne?
Ja, so Opernchor oder so Kirchenchor-esk, ne? So. Was machen die? Du warst ja gerade schon beim Metal, ne? Oder das alles, was du da gerade gesagt hast, so mit diesen Sekunden und so, das bereitet uns quasi darauf vor, was jetzt passiert.
Sie ja, genau, da kommt auch wieder so eine kleine Sekunde.
Genau, sie schlagen ein hartes Riff an. Ne? Wo man sich kurz ist denkt, bin ich im Metallica-Song gelandet.
Ja, also ist bei meinem Muse eigentlich auch jetzt nicht, da fragt man sich eigentlich schon, wo bleibt denn hier das Metal-Riff eigentlich?
Ja, ja, ja. Natürlich. Aber trotzdem,
also vom Aufbau ist es auch schon ähnlich wie, natürlich ist es anders dann im Endprodukt als Knights of Cydonia, aber auch das hat zwei Teile und im zweiten Teil wird es dann ein bisschen härter.
Richtig, richtig. Also
und im ersten Teil auch melodiös. Die Melodie ist auch so ein bisschen ähnlich von der Anlage her. Ne? Man hat immer dieses diese Melodie, die sich so ein bisschen versetzt immer durch auf die verschiedenen Harmonien, die dann kommen. Ne? Die ist sehr, sehr melodiös, ne? Sehr gut singbar, geht auch sehr ins Ohr. Ja. Aber das ist halt dieses auch klassische Kompositionsprinzip, genau. Ne, was auch in vielen anderen Songs haben, bei den Melodien.
Ist für mich auf jeden Fall auch ein Grower. Also je öfter ich den höre, desto mehr ist das für mich so ein Muse-Song, der nicht mehr weggehen muss. Also
Der ist cool. Also ich mache es ein bisschen over the top, aber ist eingängig. Ne? Und wenn es dann Night of the Cydonia nicht gäbe, so als direkte Referenz, dann würde man auch noch etwas origineller finden. So finde ich nur so semi-originell.
Ah, das mit Originalität, da hast du absolut einen Punkt. Ich finde fast bis auf eine Sache nichts originell an diesem Album.
Nee, das stimmt. Das wollen aber die Muse-Fans ja auch nicht. Die wollen, dass Muse klingt wie Muse. Ne?
Ist ja wie, wenn du zu Depeche Mode gehst, du willst Depeche Mode hören. Ja. Ja, ja. So, ja.
Ist klar. Aber das machen sie halt nicht. Ne? Und das finde ich auch so ein bisschen, die könnten ein bisschen mutiger werden schon. Ne? Das 10. Album.
Ja, aber ich glaube, vielleicht brauchen sie erst dieses Album, was wieder, ich will es nicht vorwegnehmen, aber um dann ein bisschen was anderes machen zu können.
Ja, das könnte sein.
So ein Zwischenschritt. Ja. Während hatte ich das vorhin noch gelesen in einer Kritik, dass The Will of the People war ja wie ein imaginäres Best-of-Album aufgebaut oder so der Auftrag von der Plattenfirma, macht mal ein Muse Best-of-Album. Was genau, leider
mit 9 Songs, aber jeder Song klingt irgendwie so wie ein, vom Stil her wie etwas, was typisch ist für Muse. Ne?
Was aber zur Parodie führte fast, ne? von sich selbst. Und ich glaube, davon sind sie wieder weg. Deswegen ist vielleicht auch die Trennung, die jetzt der Sänger hinter sich hat, auch wieder was ihm Kraft gegeben hat, das rauszugeben. Ne? Also mit jedem Leiden, sagt man bei Künstlern ja gerne, ne? Hat man eine Schaffenskraft. Ne? Also nie schafft ein Künstler mehr, als wenn er leidet. Naja, keine Ahnung. Ich will keine Schmerzen glorifizieren aber naja, keine Ahnung. Ich finde es einen guten Start und lass uns mal zum nächsten Song gehen.
Ich wollte noch dazu sagen, dass dieser Song, dass die Produktion, ne, das Album, das klingt einfach top produziert. Es hat Dan Lancaster produziert.
Das ganze
produziert.
Ding, ja.
Ja. Unglaublich. Und was hat der? Blink 182, Bring Me to the Horizon und so weiter und so weiter. Aber die haben vorher auch viel selber produziert, ne? Deswegen hat man schon den Unterschied. Ich finde es schon fast ein bisschen zu voll produziert. Ne? Also da geht ein bisschen, und das ist auch sehr, sehr komprimiert. Ne? Die Stimme ist wirklich, also auf einem Level, die Lautstärken, da hat man nicht so viele Unterschiede.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verwechsel.
Sehr modern produziert.
Ja, es ist total modern, finde ich. Und ich weiß nicht, ob das verwechsel oder irgendwo gelesen habe, dass diese vierte Person jetzt, ob es der Produzent ist oder wer auch immer, irgendwann vielleicht sogar als offizielles Bandmitglied in Erscheinung tritt. Weil es schon längst nicht mehr die drei sind, die Band ausmachen.
Ich glaube, irgendwo auch gelesen haben, er war schon mal als Live-Musiker mit dabei. Ne?
Genau. Live-Musiker war er schon, wird er wahrscheinlich beim nächsten Mal auch sein. Die Frage ist, ne, wann sagen sie endlich, hey, wir sind zu viert, ne? Er gehört dazu.
So. Ja, sie machen ja sowieso alles nicht mehr zu dritt. Also man hört ja einfach viel mehr auf den Alben als nur die klassische Besetzung, Schlagzeug. Also es sind ja immer irgendwelche Synthi-Sounds dabei, irgendwelche Arpeggien, irgendwas produziert, das kleine Orchester wird noch mit dazu genommen.
Ja.
Aber es gibt ja nur diesen einen Song, den wir auch schon besprochen haben, Cryogen, der so am ehesten noch als Rocksong, ne, als klassischer Rocksong durchgeht, ne, so wie die älteren Muse, wo man nicht viel Geschnörkel hört. Ne.
Gleich Track 4.
Mhm. Gut, gehen wir mal weiter zum nächsten. Es wird immer kurioser, schon am Anfang. Kennen wir schon, ist eine Vorab-Single.
Genau, das kennen wir schon, das war die vierte Vorab-Single. Das ist auch ein schöner Bruch jetzt an der Stelle, also härter kann der Bruch nicht sein, weil wir hören erstmal einen elektronischen Bass, eine Tanznummer und finden uns plötzlich in der Sci-Fi-Disco wieder. Und ja, ein bisschen funky auch und ich musste sofort an Panic Station denken.
Ja, genau. Ne? Da haben wir manchmal so ein paar funkige Tanznummern dabei. Das finde ich auch mal gut. Ich frage mich, für wen machen die das? Ne? Also die haben ja diese Muse-Fanbase. Aber ich weiß nicht, ob wirklich alle das gut finden, wenn die da so einen auf Disco machen. Die machen es ja ab und zu immer wieder. Dann tanzt sich da der... Das ist ja häufig auch dann so ein Song, wo Matt Bellamy dann live auch gar keine Gitarre in der Hand hat, sondern wirklich so wie so ein Showstar, der so durch die Gegend tanzt so ein bisschen. Ne? Und... naja, also ich glaube, der elektronische Bass, der klingt nur elektronisch. Das ist, glaube ich, wirklich der wieder bis zur Unkenntlichkeit verzerrte Bass. Wild gespielt wieder von dem Wolstonholm. Mhm. Aber sie haben das extra so gemacht, wie eine Band spielt. Also sie spielen als Band, aber es soll klingen wie elektronisch produziert. Ne?
Ja.
Und das ja. Also ich finde, den Refrain finde ich ziemlich albern. Ich finde die Strophen und so ganz gut, aber dieses Falsett, You Are a Night Shift Superstar, ich weiß gar nicht, was sie uns damit
sagen. Ja, auch diese Gesangseffekte auf. Also das ist etwas, was auch bei mir also immer noch nicht wirklich ankommt. Also wenn ich einen Song, vielleicht gibt es noch einen zweiten, aber wenn ich einen Song skippe, dann gehört der manchmal dazu. Ich lasse mich aber auch manchmal mitreißen, ne? weil der irgendwie auch... Naja, so einen Groove hat und man kann das dann einfach nicht so ernst nehmen und dann wird dann von einem Nightshift-Superstar gesungen. keine Ahnung, wer jetzt Nachtschicht macht, wahrscheinlich im Krankenhaus oder an irgendeinem wichtigen Stellwerk der Deutschen Bahn.
Bestimmt, ja genau. Oder einfach irgendwelche Aliens.
genau, jedem Rauschen der herjagt. Und wir sind wie hypnotisiert. Du tanzt frei. Eieiei.
Und warum, erklär mir, warum ist da ein Kinderchor dabei? Warum muss auch noch ein Kinderchor? Das jetzt auch noch? Ja, aber, ist das die Kinder von der Mutter, die da arbeitet, Nachtschicht oder so? Und die,
Den Bruch habe ich noch nicht ganz durchdrungen, aber ansonsten ist es natürlich weit weg, ne? Das Kinder und Nachtschicht, keine Ahnung. Mann.
Ja, genau. Wir müssen doch schlafen. Naja.
Tja.
Auf jeden Fall haben sie Kinderchor auch noch reingepackt. So.
Zack.
Es geht weiter mit, Pianoklängen. Sanften Pianoklängen. Wird auch Zeit, ne, nach zwei lauten Nummern. Jetzt kommt die eine der obligatorischen Balladen.
Straightforward Pop Piano Ballad. Ja.
Ja. So ein Four-Chord-Song, ne?
Ja.
Da gibt es noch ein paar mehr, aber so am Anfang sind so diese, kann man sich gut reinhören, so in diesen Loop. So ein Geplinkel, so ein Arpeggio. Ne?
Genau, wir kühlen uns erstmal ein bisschen ab. Davon wird ja auch gesungen, ne? Der kälteste Sommer.
Ja, verstehe ich jetzt auch nicht ganz.
Man hat sich noch weiter zurückgezogen in den dunklen Wald. Ich weiß nicht, wohin. Keine Ahnung. Und die Sonne genommen natürlich. Oh, ja, du hast mir die Sonne genommen. Ja.
Ja, das ist, Kylie Jenner geht es ja auch um dieses Tieffrieren, ne? Also, es ist wahrscheinlich so die Seele, die auf Eis liegt.
Und dann gehst du direkt wie ein Geist durch mir direkt hindurch. Eieiei.
Kann es auch mit seiner Trennung zu tun haben hier im Chorus? All I ever dreamt of, sagt er dreamed oder dreamt? Has fled to the stars and hides in the dark. Everyone I reached for, they tear me apart, encoding my heart with shimmering scars. Das ist auch eine kuriose.
Schimmernde Narben. In auch seinem Herzen hinterlassen.
Oder hier auch zweite Strophe. But every vow we made unraveled through the pain. I beg for guidance. So. Also das ist so ein Lyric, wo ich sage, naja, das ist ein bisschen KI-mäßig, ne? Also alles und nix.
Naja, auch wenn man es übersetzt, ne? Steinernes Schweigen, ich flehe um Führung, doch jedes Gelübde, das wir ablegen, löst sich im Schmerz auf.
Ja, das ist schon ziemlich hart.
Eieiei. Ja, also wenn ich auf den Text achte, das ist halt so eine klassische Muse-Piano-Ballade, ne?
Ja, genau, ne? Ja, Oh, guck mal, jetzt hat sich mein Dings verabschiedet. Hörst du mich noch?
Ich höre dich wunderbar, denn das läuft über den anderen Tab. Ja.
Oh, okay. Ja, ja, solange ich noch aufgenommen werde, dann versuche ich einfach mal weiter.
Wir zeigen uns dann nichts mehr, ob das ist alles gut. Kommen wir zu Cryogen.
Ja, Cryogen. Stimmt, haben wir ja schon besprochen. Kommen wir zu Cryogen, beziehungsweise kommen wir zu Plug-in Baby Part 2.
Yes, das Mädchen ist Stickstoff.
Wenn man das also auf Deutsch mal singen würde, ist das irgendwie kurios. Ne?
Ist es. Aber ich dachte, ich bring's mal hervor.
Ja. Ja. Da sind wir auch schon wieder bei der Knopfhoff-Show, ne? Da kann man mal lustige Experimente machen.
Ja, ja, und in der polaren Wüstenwildnis zerbrechen. Ja, Cryogen. Haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, hier im Podcast?
Genau, ich war auch da bei der Harmonieanalyse, ne? Und was ich eigentlich vergessen habe zu sagen, da habe ich auch beim Nachhören wieder gemerkt, aber ich habe mich wieder in irgendwelche anderen Gedankenströme wieder verfangen und war an der Stelle, wo ich diese lydische Tonart nochmal aufgreifen wollte in dem Pre-Chorus, ne? Mhm. So ähnlich wie. Ja, und das ist nämlich der andere Song, Time is Running Out, ne? Der auch damit verwurstelt wurde. Es ist fast die gleiche Melodie, es ist fast der gleiche Rhythmus in der Melodie, ne? Wie bei Time is Running Out.
Ja.
Ne? Und dann kommt dieser kleine Halbton-Vorhalt, wie bei Bury It, da 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 da. Ne? Das Ganze auf dem Akkord auf der vierten Stufe ergibt so einen Tritonus, ne? so einen leichten, spannungsgeladenen Klang, ne? Also der dann aufgelöst wird. Und das machen die dann halt auch in dem Song genauso.
Ja, sie könnten Medley draus machen aus Time is Running Out und Cryogen.
Ja, also ich sag mal, sie sollten auf einem Konzert, wenn sie das wahrscheinlich spielen, es nicht im direkten Umfeld von Plug-in Baby oder Time is Running Out spielen, weil dann wird diese Ähnlichkeit vielleicht sehr, 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 sehr auffällig sein.
Ja, oder gerade deswegen und dann alles ineinander vermatschen.
Ja, genau, ein Super-Medley.
Ja, ich glaube, da können wir jetzt schnell entdecken. Wir haben über Cryogen genug gesprochen.
Ja, ja, genau.
Kommen wir zu, das können wir einordnen, Be With You war die erste Vorab-Single.
Ja, das stimmt.
Ne? Das ganze Ding beginnt mit Kirchen, Orgel, Akkorden.
Das erste Preview, das wir gehört haben, das hörte auch, also das bestand nur aus diesem ersten Teil, wo es halt nur Gospel-Kirchenorgelartig ist. Da haben wir schon gefragt, immer so eine kleine Muse-Fan-Gruppe, ne, auf Signal. Was machen die denn da? Jetzt gehen die jetzt alle, das ist so sakral auf einmal, ne? Ja. Sind die da irgendwie in einer neuchristlichen Kirchengemeinde tätig?
Ja, wobei der Text da gar nicht sakral ist, ne? So. Nee. Das ist einfach nur wieder nur ein Effekt. Ja. Was ich Kirche als Raum genutzt und
Kirchenorgel kommt in einem anderen Song auch noch vor. Ich weiß, war es sogar schon Shimmering Scars?
Ja, also das kann sein, ne? Stimmt. Am Ende, das ist übrigens überhaupt so ein Effekt in diesem Album, dass so Elemente am Ende vorkommen in einem Song, die eigentlich Hauptelement eines anderen Songs sind.
Ja, und auch die letzten drei Songs oder so, oder die letzten vier sogar, die gehen auch fast nahtlos ineinander über.
Richtig.
Das finde ich ziemlich gut. Je länger das Album dauert, finde ich es immer besser.
Ja. Ja, wenn man erstmal die Singles hinter sich hat.
Ja,
da kommt ja gleich noch eine. Aber hier dachte ich ja, also bei dem Aufbau des Songs, ne, der am Anfang schon sagt, der braucht einen sicheren Ort, an den er fliehen kann und so. Und nach einer Minute. Ne, baut er sich immer weiter auf, dass das eigentlich auch ein schöner Opener fürs Album wäre.
Ne? Ja, aber ja, stimmt, genau. Man hat erstmal diesen. Da erinnere mich aber auch so vom Aufbau, ne, dass der ganze Text immer in dieser Hook mündet, ne? It's got to be with you.
Mhm.
Auch an diese Nummern wie die andere Gospel-Nummer, die sie auch schon mal gemacht haben. Ich hab's jetzt hier wieder nicht parat. Wenn sie immer so an wenn man an einen Song denkt und an den anderen quasi schon im Hinterkopf hat, dann ist es immer schwierig, die Titel aufzurufen, ne?
Vielleicht kommst du gleich drauf. Nach einer Minute geht es ja weiter mit ein bisschen Beat und Synthibet, ne, was wir auch von News schon kennen, vor allem auch aus Black Hole Revelations, ne, auf dem Album war auch sehr viel Synthi. Und nach 2:10 kommt dann das Gitarrenriff mit Drums und noch mehr Synthes und Gitarrensolo und jetzt gibt alles, ne? Und das ist eigentlich ganz, ganz klare, krasse Steigerung, die wir hier sehen, wo ich dachte, ach ja, so kann man in so ein Album rein starten, aber es ist ja nicht so. Es ist einfach mittendrin.
Ich finde, textlich, also so dieses, wir müssen uns irgendwie, wir beide, was weiß ich, Baby, ne, wir müssen uns gegenseitig beschützen und so. Das ist hier wie bei dem anderen Song, der auch genauso dieses Bam, 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 Abgehen-Ding drin hat, ist Mercy, ne?
Ah ja.
Vom Drones-Album. Also, ne, also zumindest vom Konzept, da ist das auch so ein bisschen mit drin verarbeitet. Ja. Show me mercy from the powers that be. Da haben sie wieder die da oben, ne?
Jo, so viel dazu. Kommen wir zur dritten Vorab-Single und letzten Single.
Kurioses, also, naja, ich sag mal, ist keine kommerzielle Single, ne? Die haben sie wahrscheinlich einfach so als Vorab-Song ausgekoppelt, ne? Aber
man muss es ja nicht mehr produzieren, ist ja nur noch hier Streaming-Gesumpe. Ja. Auch Videos werden ja nicht mehr groß dazu gemacht, ne?
Ja, Visualizer.
Genau, Visualizer. Schön. Ja. Ja.
Sag mir was zu diesem Song.
Ich weiß es nicht. Also irgendwie ist der mir noch...
Er heißt Hexagons, ne?
Er heißt Hexagons, ja. Und es wird von Marionetten gesprochen, ne? Mit durchtrennten Fäden.
Hat man auch schon mal. I'm your handler, ne?
Ja. Und auch Widerstand, ne? Resistance. Wird massenhaft produziert.
Also das ist der Song, der hat einen, wo ich jetzt sage, das ist dieses progressive Element, wo sie mal was Neues machen, was ich zumindest, weiß ich nicht. Das fängt ja auch an mit diesen Tapping-Gitarren, so die ganz lange für sich stehen. Zweistimmig irgendwie, ne? Also die zwischendurch ein bisschen langsamer werden und dann wieder Fahrt aufnehmen. Oder mit etwas, ein bisschen mit den Noten spielen. Also das wirkt so ein bisschen so wie ein bisschen vorwärts, ein bisschen zurück, ne? Die Bremse anziehen und so. Und finde ihn ein bisschen kurios vom Aufbau. Da komme ich nicht so ganz rein, mit ihm warm zu werden. Er heißt Hexagon, es geht um sechs Ecke, er ist auch im Sechs-Achtel-Takt. Also irgendwie die Zahl 6 spielt da anscheinend eine große Rolle, die auch musikalisch dann umgesetzt wird.
Ja, er hat eine Obsession als Songwriter. Und zieht mich aus der sechsten Dimension.
Ja, ja, genau. Das fix damit. Ja, das, also den Chorus, wenn er singt, warte mal, wo ist die Stelle? Ich gucke mal bei Genius nach, ne? Das ist übrigens eine schöne Möglichkeit, hier auch als User Songtitel, also Song, heißt Lyrics, genau, ne? Zu deuten.
Ah.
Und da seine Deutungen zu hinterlassen. Und die werden dann so ein bisschen verlinkt. Bei Hexagons. Hatte ich das vorhin auch ja mit dem Kometen. Our resistance is mass produced and she will go by the drum. Ach, genau. Reach out, touch me, ne? Da, wo es so richtig hymnenartig wird, ne? Reach out, touch me and draw me from the sixth dimension. Das ist so. Das finde ich eigentlich so am coolsten, so dieser Aufbau, das als Höhepunkt. Das gefällt mir ganz gut. Und am Ende geht es schon wieder, ne? Da geht es auch wieder mit diesen Gitarren dann wieder raus. Also eigentlich in der Mitte ist gar nicht so viel Song, ne? Was ist viel Intro, ist viel Outro.
Ja, genau. Genau, deswegen bin ich noch nicht ganz warm geworden, aber ich verstehe die Begeisterung.
Jetzt haben wir schon, ist auch der sechste Song auf dem Album, ne? Nehme ich mal an.
Ja. Stimmt, ja Sinn. Macht total Sinn, ja? Eieieiei.
Sind wir schon so weit? Jetzt kommen schon die letzten vier, ne? Klar.
Jetzt kommen die letzten vier.
So,
die Singles haben wir jetzt hinter uns.
Sind meine drei Lieblingssongs des Albums dabei.
Das ist sehr
deswegen
gut.
Ich sage, es überzeugt mich im Ganzen nicht so, aber da sind zwei, wo ich jetzt sage, zwei sind richtig gut, einer ist ja, schön, ja, nett, aber zwei sind richtig, richtig gut.
Ja.
Es geht jetzt weiter mit The Sickness in You and I, ne?
Genau, Sickness in You and I, die Krankheit in dir und mir.
Ja,
Sternbild stürzen ab. Der Himmel hat uns verraten, Schatten stehen vor Gericht. Beweg dich in der Dunkelheit, ich sehne mich nach deiner Berührung, die mich retten wird.
Klingt so ein bisschen, als ob, wie heißt der, Thorsten Sträter Lyrik rezitieren würde.
Sehr gut. Grüße gehen raus.
Freak, Freak, Freak. Es kommt auch noch drin vor.
Freak, Freak. Stimmt, ja.
Ich finde den Song, der gefällt mir gut. Also der hat einen coolen Beat, das ist so ein bisschen bluesy, ne? Also die Melodie, rockig. Am besten gefällt mir die Melodie bei meinem Pre-Chorus. Move in the dark, remove in the dark, play me. Und dann diese Freak, Freak, Creed. Das ist eine schöne Melodie, gefällt mir gut.
Ja.
Und dann dieses Can't break my magnetized, too late to kill the heart.
Ah, das ist funky, einfach genau. Cool. Das, ja. Ja, so, sowas ähnliches kommt nochmal auf dem Album, aber an der Stelle passt auch schon mal sehr gut, ja.
Sehr schön. Ja, das ist einer meiner drei Favoriten auf dem Album.
Ah ja.
Den ich auch nicht so gekünstelt finde, ne? Also wie die anderen Songs, ne?
Ja, bei mir wäre bei den Favoriten schon Dark Forest noch mit dabei, aber ich verstehe den Pick und würde auch mitgehen, ja. Passt. Dann geht das Ganze am Ende ja mit einem pulsierenden Geräusch über Tonhöhen, ne, über zu Unraveling. Also da hört man so ein Pulsieren am Ende des Songs und mit den gleichen Klangfarbe des Synthesizers geht es dann im nächsten Song weiter in Unraveling.
Genau, das ist auch wieder diese Geschichte, wo ich denke, das ist diese überproduzierte. Ne? Da sind auf einmal diese Synthesizer so. Ach so, was mir bei Synthesizer noch eingefallen ist. Na klar, was ich noch so zu Hexagons noch sagen wollte. Ne? Woran erinnert das natürlich? Der andere große Song mit den Arpeggien im 6/8-Takt ist der Opener zum Supermassive Black Holes, beziehungsweise Black Holes and Revelations. Dieser Ritt durch die Tonarten, wo es immer höher wird, immer höher wird, immer höher wird. Ja, ne? Was singen sie da nochmal? Auch von irgendwelchen Auslöschungen und so, ne? Also da, dieser massive Gebrauch von diesen Arpeggio-Synthesizer, ne? Von ganz unten bis ganz oben und wieder zurück. Das haben sie da im Hexagons auch mit drin. Deswegen erinnert mich der Song auch so sehr an den Opener von Black Holes and Revelations, der natürlich heißt Take a Bow.
Ah, Take a Bow. Genau. Natürlich. Ja. Ich glaube auch das Wort Bow kommt auf diesem Album auch noch vor. Ja. Das passt schon. Schön. Aber in Unraveling haben wir eher so wabernes Synths, wie wir sie auch von Simulation Theory kennen.
Ja, genau. Und am Ende dieses wabernde, allein quasi exponierte Synthesizer, das hat so ein bisschen was auch Klaus Schulze-eskes, ne? Da kann man sich richtig vorstellen, dass da einer an seinem riesengroßen Synthesizer steht, weil er ein Rädchen dreht und mal langsam, aber schneller dann diese Modulatoren miteinander verdrahtet, so, also sehr analog. Ja. Klar, und dann geht das so rüber, auf einmal sind wir beim nächsten Song. Und da habe ich mich auch gefragt, jetzt kommt schon wieder so ein bisschen Kritik, warum klingt denn da der Synthesizer so, wie wenn, du kennst doch bestimmt auch diese super Spielshow, Wer stiehlt mir die Show, ne?
Na klar, ich habe die letzte Staffel nicht gesehen, aber die davor alle, ja.
So, und wenn dann im Finale diese Quizfragen gestellt werden und es auch mal ganz leise und konzentriert wird, dann spielt die Band live die Spannungsmusik. Irgendwie sowas. So klingt das bei dem Song. Als ob so eine Spannungsmusik von der Quizshow im Hintergrund läuft.
Woran das muss denn? Ich denken beim nächsten Mal, wenn ich das höre. Ja,
tut mir leid, dass ich jetzt das für alle mal das höre, versaut habe.
Ja. Aber das macht ja nichts. Dann kommt ja der Refrain und da ist wieder melodramatische Rockoper-Vocals mit progressivem Metal-Riff. Ja.
Ich finde übrigens, das hat mich auch, also ich finde den Refrain für sich genommen, dieser massive, pathetische, hymnische Gesang, den finde ich richtig gut, kann man nicht anders sagen, aber ich finde, der passt überhaupt nicht zum Rest des Songs. Ich weiß, das hat überhaupt nichts zu tun, also mit der Strophe, und die brauchen auch ganz viel Umwege über irgendwelche Riffs, über ne, nochmal verzerrte Gitarren, bis die erstmal zum Refrain dann kommen und dann. Weiß ich nicht. Also es hat für mich nichts Organisches. Das passt irgendwie nicht so richtig. Es entwächst nicht so natürlich aus dieser geheimnisvollen Strophenmelodie, da fast so gehaucht wird. Und da kommt auch mal dieser riesen Refrain. Also das finde ich sehr weit voneinander entfernt. Also das ist für mich nicht ganz ganz dicht beieinander. So.
Ja, das ist nicht der stimmigste Song. Ne? Auch diese Geschichte mit dem Bernstein gefangenen Insekt.
In Ember, ja. Das ist eine schöne.
Genau.
Ja, eine Hymne an unsere Liebe. Da kann man auch rausmachen, ne? Im besten Falle.
Aber hier, die Hymne an unsere Liebe ohne Gott und ohne Thron.
Ja, kein Geld, kein Gott, kein, war das nochmal bei Deichkind? Ja. Lieber was zu saufen.
Genau.
Kein Gott, kein Staat, so genau.
Genau. Tja. Gut, dass noch zwei Songs kommen.
So, und jetzt. Es wurden, glaube ich, wie viele? Vier Singles wurden schon veröffentlicht. Ja. Ne? Was ist mit Hush? Das ist der beste Song mit Abstand. Das ist die Mega-Single auf diesem Album. Das ist so ein Übersong.
Da bin ich so bei dir. Das ist so ein krasser Song, als das angekündigt wurde. Die haben ja 3 Tage vorher in dem Newsletter angekündigt, dass der Song Hush mit Ellie Goulding kommt. Hm. Ja? Ellie Goulding, das ist ein Riesen-Popstar. Ja?
Ja.
Also das ist unfassbar. Und
die waren wohl zufällig im gleichen Studio und haben gesagt, mal was vor und so. Da so geht auf jeden Fall die Legende. Und dann, ja klar, ne, sing's mal drauf, Stunde später, fertig.
Und ja, und ich kann mir sogar vorstellen, dass Ellie Goulding Muse hört und umgekehrt. Ja? Also, dass man sich auch kennt oder wie auch immer. Und wie gesagt, das mit dem gleichzeitig im Studium sein, das ist natürlich auch noch Glück, dass das passiert. Also wenn das wirklich noch ein bisschen Zufall dazu kommt. Aber diesen Song aufzunehmen, ja, in dieser Stimmung, die das Ding ausdrückt. Also ich finde, das ist ein absoluter Oberknaller. Und ich habe dann nicht verstanden, als das Ding nicht als Single auftauchte. Sondern nur einfach so, der Song kommt, aber mit dem Album. Ja?
Also da könnte ich mir vorstellen, dass sie den wirklich nochmal raushauen, aber wirklich richtig mit einem guten, gut produzierten, also richtigen Video. Ne?
Vielleicht ist das noch nicht fertig.
Visualizer.
Ja. Das kann sein.
Ich finde also wirklich, da passt alles. Ne? Das hat Hand und Fuß. Das fängt an mit diesem Gitarren-Bass gedoppelten Riff, glaube ich. Ne? Und das mag ich sowieso gerne. Also bei Rock, bei Prog Metal, bei Progressive Disco Pop oder was man in Muse bezeichnen kann, wenn so ein Riff über mehrere Takte geht. Ne? Ich glaube, das sind 8 Takte, in denen sich dieses Riff erstmal entwickelt, was schon gar kein Riff mehr ist. Ne? Also es ist sehr komplex, ne? Also die Betonung, die verändern sich. Man kann sich so direkt mitsingen, aber das wird auch wieder so ein Mitsing-Riff. Ne? Irgendwann später im Song hört man auch irgendwie so ein Gegröhl im Hintergrund, ne? dass das Backing-Vocals das Riff auch singen. Ne?
Ja.
Und dann kommt diese verhaltene Strophe im Dreivierteltakt. Ne? Dann wechselt auf einmal der Beat.
Ja.
Nur von Piano fast schon nur begleitet, ne? Mit diesem Bassdrum. Und dann gibt es diesen Pre-Chorus, super Melodie. Wo man im Hintergrund auch das Riff wieder angedeutet hört, aber halt im Dreivierteltakt, so ein bisschen verschoben. Und dann geht's zum Chorus rein.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich finde auch dieses Thema, ne, alles wird so laut, ne? Wir müssen uns mal konzentrieren. Ich meine, der Song ist total laut, ne? Das passt auch nicht dazu. Mal diese ganze Chaos, diese ganze Noise mal.
Und sei still.
Achtsamkeit, vielleicht ist das der Achtsamkeitssong auf dem Album. das ist einfach, das ist ein Knaller, ne? Und dann kommt die zweite Strophe mit Ellie Goulding. Diese schlumpfartige Stimme, finde ich, die passt auch total gut dazu. Ne? Also die ist fast schon hochgepitcht. Dann sie so, it's getting closer.
Die kann mit dem Moment auf jeden Fall sehr gut mithalten und muss sich auch nicht verstellen. Ne? So ist Ellie Goulding immer schon gewesen, ja? Und kann auch voll mithalten, ne? Diese Pre-Chorus, von dem du gerade geschrieben hast, der ist ja so ein bisschen gehetzt, ne? So gehechelt auch gesungen.
Ach so. Ne? Übrigens, ich verzeihe Ihnen, weil der Song so gut ist, dass Sie den total von Billie Eilish geklaut haben, ne? Das ist doch, das ist doch Bad Guy.
Das wollte ich auch noch sagen. So, das ganze Ding startet ja in so einer bedrohlichen Stimmung und könnte ein Billie Eilish-Song sein, total. Andererseits ist das auch so überproduziert. Das ist eine Elektro-Rock-Nummer, die eigentlich auch ein Eurovision-Kracher sein kann.
Ja, klar. Vielleicht ein bisschen zu lang.
Ist es zu lang. Logisch. Ne? Zu komplex auch, zugegeben. Aber mit den Elementen, die da drin sind, das finde ich total überzeugend. Und ich finde es auch total super. Ich hatte beim ersten Mal durchhören richtig Angst davor, von dem zweiten Refrain, dass da quasi Ellie Goulding wieder drüber gesungen wird, ne? Oder nur noch im Hintergrund ist. Ich glaube, beim ersten Refrain singt sie auch leise im Hintergrund, möglich, aber sie bleibt im Vordergrund, wenn erst im zweiten Refrain. So, es ist wirklich ein geteilter Song, oder wo sie ein gutes Feature hat, ne? Und nicht irgendwo nur Beiwerk. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr gut produziert und gut gemacht. Und das mit diesem Zufall, dass die beiden sie treffen schon, aber das ganze Ding ist durchorchestriert, weil wie viele Leute an diesem Song mitproduziert haben. Dieser Theo Hutchcraft, den wir alle von Hertz kennen, hat hier 2010 dieses Album gemacht, auf den Wonderful Life und Stay drauf ist. Das waren so Pop-Hits gewesen damals. Musik, ne? Genau. Oder ein gewisser Richard Boardman, der hat auch seine Elektro-Kombo, die heißt Delphic. Die hat auch 2010 ein Album gemacht, das Acrolyte heißt. Und das war so Alternative Dance. Das habe ich eine Zeit lang auch rauf und runter gehört. Genau, und dann gibt es noch einen dritten Produzenten, den man auch irgendwo kennen könnte. Digital Farm Animals. Ne? Mhm. Ein englischer Produzent und DJ. Und ja, und dann noch die ganze Muse-Band und Ellie Goulding. Also bitte.
Ja? Es ist wie so ein Song, warum gibt es denn hier 75 verschiedene Songwriter, die da beteiligt sind? Ne? Ja. Jeder hat irgendwie so ein kleines Stück mal gemacht. Ne?
Ja, keine Ahnung. Da sind Ideen, deswegen, die kommen durch den Mixer gehauen und und das Beste
rausgeholt. Die Theorie, dass der Ellie Goulding mal zufällig da mal drauf singt auf einen Song, den sie eh schon gemacht haben, der dann zufällig in einer für sie sehr treffenden Tonart auch gespielt ist. Ne? Also ist, ich finde, die Stimme, die auch erinnert mich auch ein bisschen an von Art und Weise des Gesangs, so an Kate Bush, ne? Mhm. Und das passt ja auch von diesem überkandidelten, ne? Sehr kunstvollen Ansatz sehr gut. Ne?
Absolut.
Shimmering Dreamy Vocals.
Ja. Nee, als ich das gehört habe, da kommt Ellie Goulding aufs Album oder da kommt ein Song, das war absoluter Fan-Crush. Und ich dachte, oh mein Gott, wie versaut es nicht. Bitte nicht.
Naja. Ja?
Also so ein bisschen die Furcht, aber ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Du sagst es und da sind wir uns einig, es ist der beste Song.
Ja, also das passt alles, ne? Das finde ich wirklich, da hat sich schon mal gelohnt. Und der nächste Song, ich habe gesagt, das ganze Album, ich sag mal, es ist so over the top, das berührt mich nicht emotional. Mhm. Ne? Also egal, wie pathetisch da gesungen wird, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da geht mir das Herz auf. Ne? Mhm. auch die andere Ballade, Be With You oder Shimmering Scars, das ist nicht so eine Art von Ballade, wo ich, ja, also zum Beispiel, was bei Muse, so ein Song, der mir nahe geht, ist Black Holes and Revelations zum Beispiel. Ne? Dieses Hold Me in Your Arms, so, das höchste der Gefühle sozusagen, wie es da leidend singt. So, ne? Das klingt so ehrlich. Mhm. So. Und der nächste Song, das ist halt auch einer, der für mich ehrlich klingt, ne? Mit ehrlichen Gefühlen. Und der ist auch ein bisschen verhalten, ein bisschen zurückgenommen. Das Schlagzeug ist fast schon akustisch, ne? Fast nur als Kontrast zu dem restlichen elektronischen, was häufig auf dem Album zu hören ist. Und auch in dem Interview hat McBellamy gesagt, oder nee, das ist, glaube ich, das ist auch bei Virginia so ein Zitat aus dem anderen Interview auf jeden Fall. Egal wo. Aber das ist der Song, ne, der auch sehr von seiner Trennung inspiriert war. Und er hat gesagt, so dass der ist so, geht ihm so nah, er hofft, er muss ihn, die Fans werden ihn nie dazu zwingen, ihn live zu spielen.
Okay, ja. Nee, werde ich auch nicht tun. Tatsächlich. Also ich finde den Song nicht schlecht, tatsächlich, aber Herz aufgehen ist hier nicht drin, finde ich, für mich. Den Bezug zu seiner zerbrochenen Beziehung kann ich auch gut verstehen, ne? Also wenn er da singt, ich kann die Leere nicht füllen, wenn ihr Herz zu Eis erstarrt, da sind wir wieder bei Cryogen, einfrieren und so. Und Liebe wie diese kann nicht in Würde altern. Eieieiei. Ja, ich weiß nicht. Also ist okay. Also ich finde den auch ganz gut ruhig und als Ballade daherkommt. Der Titel, wir haben ihn noch gar nicht genannt, Space Debris, ne? Übersetzt Weltraumschrott.
Ja, genau, ja. Debris wird es, glaube ich. Das S wird, glaube ich, gar nicht ausgesprochen.
Ah, Debris.
Debris.
Ja.
Und Trümmer, ne? Schrott im Weltall als Metapher.
Das sind wir bei unserem Lego-Modell von vorhin. Wenn das dann auf dem Boden fällt, dann hast du Space Debris.
Das ist auch Space Debris, genau. deswegen habe ich es auch lieber hier nicht gezeigt. Ne?
Ja,
ja, ich finde, das ist so ein bisschen, das tut einem fast schon leid, so am Ende ist es dieses, ne, gipfelt dann in She Will Drift Away. Ne? Und und dann geht es auch wieder ein bisschen, also die Musik wird ja ein bisschen pompöser dann auch. Ne? Es geht so in diesen Shuffle-artigen Rhythmus rein. Am Anfang denkt man sich noch, das ist immer so ein bisschen auseinander, kommen die Drums so ein bisschen zu spät. So, ne? Da haben wir auch gesagt, irgendwas fällt da auseinander. Ne? Da habe ich auch gedacht, das passt auch zum Titel, das ist irgendwas, ne, was nicht mehr so ganz ist. Ne? Nicht mehr da, wo es eigentlich hingehört. So als musikalische Deutung dieses Textes, ne? Also oder Umsetzung. Und am Ende entwickelt sich daraus dieser angeschaffelte, auch glaube ich, Dreiviertelbeat. Dann merkt man, okay, da waren die Beats eigentlich, da gehörten sie hin.
Ja, ja. Nee, in manchen Kritiken liest man, dass es als langatmig und unentschlossen empfunden wird, ne, im Vergleich zum Rest des Songs, Albums.
Ach, guck mal, siehst du so? Ant hat kein Herz. Er ist der Grinch. Er ist einfach drei Nummern zu klein.
Ach ja, vielleicht erreicht es mich irgendwann noch. Ich habe es noch nicht oft genug gehört.
Ja, vielleicht, weil ich es gehört habe mit der Information im Hintergrund, was es für ihn so emotional bedeutet, und dachte, das, okay, dann ist dieser Song halt einer der, wie heißt mal, authentischeren auf dem Album.
Ja, ne? Ja, das mag sein. Also, weil das fehlt mir ja quasi bisher. Ne? Ich habe jetzt 7 Tage dieses Album hören können, ohne diese Information, die ich in diesem Podcast bekommen habe, diese private Information. Ach.
Ja, so ja, gesehen Mensch. Ist es für mich ein bisschen eine durchwachsene Sache, also wenn man jetzt sagen würde, so auf der Negativseite, ne, ist es überproduziert und zu wenig mutig, was mal den typischen Muse-Sound verlassen angeht, und die Songs an sich, naja, sind viele gewohnte Elemente drin und nicht so die besonders, zwar eingängige Melodien, aber nicht so ganz starke kompositorische Highlights. Ne? Bis auf und diese, ja, dann doch wieder ganz am anderen Ende der Skala sich befindenden Songs wie Für mich Hush und auch The Sickness in You and I. Das auch wieder so ein bisschen in diese Prince-Richtung geht, ne? Auch, ne?
Ah, ja, genau.
Und Space Debris, da bin ich auch ganz, ja. Da stehe ich dahinter.
Ja. Das hat dich erreicht, ja. Gefällt mir. Also ich finde das Album bis heute gut. Ich höre das sehr gerne. Also es ist bei mir jetzt sehr präsent und gefühlt, aber mit Abstand kann man es vielleicht ein bisschen besser machen in ein paar Monaten. Aber jetzt es ist es für mich tatsächlich deutlich stärker als die letzten 3 Alben, rückblickend.
Ja, also das Will of the People ist schon ziemlich schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Ne? Hatte nicht so oft das Bedürfnis, das nochmal zu hören.
Ja.
Simulation Theory fand ich richtig super.
Hör ich jetzt aber auch nicht mehr.
Waren jetzt viele Übersongs drauf, ne? Aber das mit seinem Glove da. Ne? Allein, ich glaube auch, das habe ich in so guter Erinnerung, weil die Show dazu auch einfach so gut war damals im Stadion zu Köln.
Ja, ja.
Mit den vielen Statisten und was da alles passiert ist. Ne?
Ja, genau.
Das passt einfach zu diesem Album auch.
Ja.
Und,
ja. Ja, und bei also Drones war es ja auch der Drill Instructor, ne, der sehr ins auch live tatsächlich imponiert hat.
Genau, ja. Psycho, ne, Psycho. Das ist eigentlich auch schon ein Klassiker geworden von Muse. Aber jetzt, genau, ich werde jetzt ja nicht beim Konzert dabei sein. Ist für mich vielleicht ein bisschen tröstlich. Ich sage, es sind jetzt auch nicht so die Songs dabei, wo ich sage, oh, die würde ich, oh, geil, ne, die würde ich jetzt gerne mal live sehen. Ne, die muss ich unbedingt auf der großen Bühne sehen. Die kommen bestimmt live noch viel besser. Ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Dark Horse mit diesem Mitgröhl Orchestereinsatz, ne, oder sogar auch auch so ein Song wie Night Shift Superstar, der wird einfach mit ganz viel Lasern und wahrscheinlich hat er wieder so eine Spiegeljacke an oder sowas.
Ja, sowas.
Das, und auch das bei Cryo alles Jam werden wir hüpfen und
mitfeiern. Also das auch wenn das jetzt nicht mein Lieblingssong ist auf einem Album, das wird schon gut kommen, glaube ich.
Ja, klar.
Und wie gesagt, Hush, wie gesagt, das ist so ein Knaller. Das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten, dass mir sowas...
Mit Ellie Goulding aus der Konserve dann.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Aus der Konserve, ja. Oder wie auch immer sie es machen werden. Sie werden es überraschen.
Ja. Irgendein Alien. Ein Alien in Ellie Goulding-Kostüm.
Herrlich. Ja, schön. Ja,
das 10. Album von Muse in unserem 20. Jahr des Muse-Fanseins ungefähr, ne?
Ja.
2026 haben wir sie auf dem Southside zum ersten Mal gesehen.
Genau. Bei der Black Holes in Revelation, und 3 Monate später sind wir nach Düsseldorf gefahren. Also haben wir es nochmal gesagt.
Die Mitsubishi Electric Halle, die da vielleicht noch Philips Halle hieß? Weiß ich gar nicht.
Die hieß dann noch Philips Halle, glaube ich. Ja. Ja.
Genau, und seitdem diverse Male gesehen. Und,
divers,
am besten Open Air. Aber nicht, wenn der Wind ungünstig steht, ne? Weil beim letzten Mal war der Sound so undefiniert.
Ja. Letztens mit Holger darüber gesprochen, die ersten 20 Minuten, aber der Sound natürlich Mist. Danach haben sie es irgendwie in den Griff bekommen oder wir hatten Glück mit dem Wind, was auch immer dazu geführt hat. Es war nicht das ganze Konzert. Ja.
Nee, das stimmt. Aber der Anfang war schon ein bisschen, oh Mist, wenn das so weitergeht, ist aber doof. Ne?
Ja. Ja.
Ja, liebe Leute.
Das war's schon wieder.
Beenden wir hier mit Pottermos 70, ne? Und
71. In der Folge
71.
Ja, ja.
Oh Gott, nee, haben wir nicht 71 schon in der Mache?
Nee.
Es war 71. Ja.
70 war ESC on Fire.
Richtig. Also es folgt 72 mit einem Konzertrückblick, der dann sich einer ganz anderen Musikrichtung wieder widmet. Na, wir gehen dann wieder ein bisschen auf die Synthie-Pop-Schiene ein, der Pet Shop Boys, weil wir da das Konzert in Mönchengladbach gesehen haben werden.
Yep.
Und wir sprechen über die Linguistik, so mäßig.
Ja. Und mit 4 Episoden nehmen wir schon unsere 100. Episode auf. Weil wir haben ja dann 75 plus 24 plus 1, ne? Also 24 Adventskalender plus die Nullnummer, sind wir bei 100.
Hm. Ja, okay, wenn man die Adventskalender als ganze, also als Episoden, die haben wir ja meistens auch alleine gemacht.
Ja, das ist alles gesendet und alles im Feed. Im Feed wird das gezählt und da steht dann hier, zack, bald Episode 100.
Mhm.
So. Merk schon wieder, dass das Stream Deck nicht funktioniert und ich muss das wieder hier das Outro suchen. Da ist es aber. Im Ultraschall 5.1.
Ja, jetzt nicht ganz so. Ah, doch, hier. Oh, da, guck mal. Das ist dieses Wow-Signal. Könnte das Wow-Signal sein?
Wow-Signal 2.0, würde ich sagen.
Ich denke einfach, dieses Wow-Signal, das hat 1977 unsere Ankunft angekündigt.
So war's.
Oder wann war das? War das nach Oktober oder?
Na, ich weiß es leider nicht. Es ist nur von 1977 die Rede.
Kam es aus dem Sternzeichen Jungfrau oder Waage?
Nee, es kam aus dem Schütze tatsächlich.
Schütze, naja, da war es was anderes. Man ist ein Schütze.
Aber es kam ja aus dem Sternbild, das Signal. Ne? Nicht, dass der
Mond oder die Sonne. Ach, wer sich da so rumtreibt.
Astrolog,
manchmal ja nicht. Irgendwelche melancholischen Androiden.
Tschüssi.
Tschüssi.